Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Naja, vor allen Dingen im Vorfeld war das so, man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was das wird. Ja. Also ich weiß noch, dass ich da beim Casting war und dann musste relativ schnell entschieden werden, ob das jetzt alles stattfinden. Und die meinten irgendwie so, ja, wir hätten Bock auf dich. Und dadurch, dass es nur diese Serienbibel gab, war ich halt irgendwie so, ey, das kann jetzt mega cool werden oder mega Griff ins Klo. Mhm. Und es gibt ja auch wirklich eben Netflix-Serien, da siehst du dann einmal kurz, wird der mega Hype gemacht, dann hörst du da nie wieder was davon. Und ich fand irgendwie schon die BTF ganz cool, aber trotzdem, dadurch, dass es sowas eben noch gar nicht gab, also auch so dieses Format, 6 Folgen, à 30 Minuten, Deutsch, Comedy, aber eigentlich auf international gemacht, super viel Screen-Content, was ja irgendwie auch, finde ich, im deutschen Film sonst immer nach hinten losgeht.
1, 2, 3, 4. Herzlich willkommen, liebe NBE-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Nils Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge für euch wird hier heute stattfinden. Und ich freue mich ganz besonders über einen Gast, zu dem ich sehr, sehr persönliche Ties habe, viel persönlicher als manch einer denken mag. Herzlich willkommen, die großartige Schauspielerin Lena Klenke.
Hallo,
hallo
Dank.
Lena. Schön, dass du da bist. Mhm. Ich freue mich, bevor wir, ich will jetzt die Leute gar nicht so sehr auf die Folter spannen, bevor wir loslegen und über deinen kometenhaften Aufstieg und Karriereweg reden. Erstmal der lustigste Funfact gleich zu Beginn der Sendung. Wir kennen uns,
ja.
Denn du warst die Babysitterin meiner Tochter.
So ist es. Long, long time ago.
Allerdings, sehr lange. Da warst du ja auch noch Schülerin selber,
ja,
und das
genau.
War so ein Taschengeld.
Genau, ich bin auch zur Schule gegangen und hatte so ein bisschen Zeit zwischendurch und dann bin ich irgendwie so ab und zu mal, ja.
Hast ja bei mehreren Leuten wahrscheinlich babysittet.
Ja, ja, genau. Ja. Ich hatte so lustigerweise die andere Familie, wo ich gebabysittet habe, das war dann meine erste Wohnung, wo ich hingezogen bin.
Ach, tatsächlich?
Also immer wieder trifft Berlin, ist halt am Ende doch ein Dorf.
Ja. Bei uns war immer so lustig, weil deine Mutter immer gesagt hat, dass wir dir unbedingt dann, wenn wir wiederkommen, das Taxi zahlen müssen, weil wir in Neukölln gewohnt haben. Und die hatte so Angst, dass du nachts alleine durch Neukölln nach Hause
bist. Ja, ist heute noch so. Ich muss ihr eigentlich heute noch Bescheid sagen, wann ich komme und wo ich bin. Und die Angst ist immer groß.
Und es ist ja, ich finde das so krass, wenn man, wenn sich, also wir haben damals auch immer so ein bisschen unterhalten, ich weiß noch, dann bist du ja auch nach Amerika gegangen, zum so ein Austauschjahr gemacht. Und dann, das war auch so, fand ich auch so wahnsinnig interessant, weil als du wieder da warst, hast du auch noch so ein bisschen gebabysittet und dann so ein bisschen davon erzählt und so. Und das fand ich irgendwie so cool, weil du bist in Kalifornien, also du hast wirklich den Traumaustausch.
Ja,
den,
ja.
Was sich jeder vorstellt.
Also location-mäßig hatte ich auf jeden Fall den Jackpot. Ich war so eine Stunde außerhalb von L.A., also in den Bergen, aber so mega, mega schön. Und dann ist man halt eine Dreiviertelstunde gefahren und war in Santa Monica und da, wo halt alle sein wollten.
Und das war auch, die Schule war auch so sehr musisch irgendwie.
Die Schule war, wir hatten so ein mega cooles Dance-Team und es war eben Pflicht von der Schule, dass man einem Team beitritt. Und ich habe dann irgendwie, ich war so, okay, ich habe mal getanzt, dann mache ich das. Und das ist halt da nochmal was ganz anderes. Du hast wirklich dann irgendwie 4-mal die Woche Training, direkt nach der Schule, am Wochenende Wettkämpfe. Und dadurch hatte ich irgendwie gleich mal so Menschen, mit denen ich irgendwie fast jeden Tag abgehangen habe. Und dann habe ich irgendwie da gleich ganz coole Freunde gefunden. Die Schule war irgendwie sowieso, man hatte irgendwie nur 6 Fächer und die konnte man sich aussuchen. Und dadurch, dass für mich das ja nicht gezählt hat, weil ich musste das in Deutschland nochmal machen, habe ich dann so Sachen genommen wie Fotografie, Psychologie. Das einzige Pflicht war irgendwie Geschichte und Mathe und natürlich Englisch. Und der Rest. Und Töpfern hatte ich auch noch. Das war so, ach
ja. Na klar, die Basics, die man braucht,
ja,
um zu überleben.
Also das war schon, meine Gastfamilie, die hatte einen kleinen Knacks, aber haben die Amis ja irgendwie alle ein bisschen. Aber ich hatte mega coole Freunde und also für mich war das Jahr auf jeden Fall so das erste Mal in meinem Leben, dass ich dachte, ach geil. So. Also dadurch, dass man auch hingefahren ist und keiner einen kannte, konnte man so ein bisschen selbst bestimmen, wer bin ich und wer will ich sein und wie werde ich wahrgenommen so. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich so dachte, ach cool, so ist irgendwie Leben und so fühlt es sich an, wenn es nicht alles schon so vorprogrammiert ist, weil irgendwie man kommt in die Schule, wo die Eltern ausgesucht haben, man kennt die Leute nicht, sondern irgendwie mal so ganz neu und fresh.
Ja, auch so ist ja auch so ein Freiheitsgefühl.
Ja,
ne?
Ja, voll, also, voll. Man so kann eigentlich jeden Tag entscheiden, was man machen will. Ja. Klar, es gibt dann irgendwie so Sachen wie du musst hier und da, aber am Ende, ich hatte auch so eine sehr entspannte Gastfamilie. Ich hätte jetzt irgendwie auch jeden Tag Party machen können, aber vor allen Dingen war es halt irgendwie cool, einfach da so Freunde zu finden und so in deren Leben einzutauchen. Und ich, mit der einen Familie war ich dann auch im Urlaub, es war mega toll und die waren so die halb Argentinier, halt halb argentinisch und die Mutter war, ich glaube, Israelin. Und dann hatten die irgendwie auch 5 Geschwister, da war es halt so Riesen-Family und für mich war das immer nur so, boah, toll.
Und bei denen waren dann immer so Riesen-Steak-Lappen auf dem Grill.
Bei denen wurde auf jeden Fall jeden Abend richtig fett gekocht und dann halt auch so Sachen wie Empanadas selbst gemacht, die dann halt schon um 14 Uhr wurde angefangen, da irgendwie den Teig zu rollen und also es war irgendwie halt immer was los. Die hatten auch so eine Garage, wo man nach der Schule immer vorbei, also man hat immer einfach so das Tor hochgemacht und mindestens 5 bis 6 Leute haben dann da abgehangen so und das war irgendwie sowas so, ey geil, einfach ein Ort, wo man immer hin kann.
Aber das ist ja crazy, dass du eine Gastfamilie hattest, die so, ja, fahr mal mit denen in Urlaub, alles klar, machen, was du willst.
Ja,
und so.
Ich glaube, die dachten so ein bisschen, die hatten eine 11-jährige Tochter und die haben, glaube ich, ein bisschen gedacht, sie holen sich so einen Babysitter für ein Jahr.
Ah, verstehe. Okay. Free Nanny.
Genau, und die Tochter, die war halt ein sehr verwöhntes Einzelkind, die auch, ja, meiner Meinung nach halt so überverwöhnt war. So. Also wenn ich mit der war, dann war die total cool, aber zu den Eltern war die halt also ein Giftzwerg. Das war echt. Und dann habe ich halt relativ schnell klar gemacht, so, ich kann mal mit der abhängen, aber ich werde die jetzt nicht erziehen oder nur weil ich jetzt da bin, wird hier alles anders. Und das haben die dann relativ schnell gemerkt und waren so, ja, dann mach halt dein Ding so ein bisschen. Und dann habe ich mir irgendwie so mein eigenes Zeug gesucht.
Kriegen so Gastfamilien nicht immer Kohle, wenn die Leute aufnehmen?
Nee, das war bei meiner Organisation nicht so. Nee. Das hat die Organisation das Geld bekommen und dafür halt, dass sie irgendwie mir einen Schulplatz klar machen und sowas alles. Ja. Deswegen, das war schon ganz gut, weil ich hatte eben auch Freunde, die in Organisationen waren, wo halt die Gastfamilie Geld bekommen hat, die das halt dann nur deswegen gemacht haben.
Also sehr angenehm.
Ja, wo dann immer auch nur so, also wo man irgendwie das dann auch so gespürt hat. Die waren schon, die haben auch immer irgendwie gefragt, was sie einkaufen sollen und aber da war halt irgendwie menschlich jetzt nicht so eine Connection und ich war dann einfach sehr froh, dass ich sonst so ziemlich coole Menschen kennengelernt habe. Und
man hört ja immer so diese Horror-Stories, ne? Also so von Leuten, die so 3-mal die Gastfamilie wechseln, weil sie irgendwie da in den Keller gesperrt werden oder unter die Treppe, so Harry Potter-mäßig oder so. Hast du sowas auch vorher gehört? Hast du da auch so ein bisschen Angst vor?
Ja, ich hatte auf jeden Fall, wir waren dann in so einem Camp vorher, in so einem Wochenende und wo Leute von ihren Erfahrungen erzählen und es war natürlich schon so ausgerichtet, dass man eher so von den schönen Sachen erzählt und dann aber abends saß man so zusammen und dann haben schon auch ein paar erzählt, was die halt irgendwie so mit, weiß ich nicht, gerade so in den Südstaaten, dass dann irgendwie Waffen auf den Tisch gelegt werden und irgendwie hier komm, lass mal jeden Tag jagen gehen oder weiß ich nicht, irgendwie Hakenkreuze und so. Also da hatte ich schon, glaube ich, in Kalifornien echt richtig Glück. Und ja, ich hatte dann irgendwie jetzt nicht so die Familie, wo ich mich familiär gefühlt habe, aber sonst war halt alles mega und dann war ich so, ey, komm, scheiß drauf.
Und glaubst du, dass das Jahr dir das viel gebracht hat? Also jetzt, ich meine, das ist jetzt auch schon 7, 8 Jahre her oder so.
Ja.
Hast du so in der Rückschau das Gefühl, dass dich das sehr geprägt hat, dass das viel mitgegeben hat?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen beim Zurückkommen hatte ich dann natürlich, erstmal habe ich mich mega gefreut, gleichzeitig war ich aber total traurig. Und dann denkt man ja schon, ach, scheiße, ich habe alles verpasst hier, die haben alle so viel erlebt, dann kommt man zurück. Und eigentlich ist alles genauso. Also alles ist, die Leute machen genau das Gleiche.
Oder?
Genau, es war total frustrierend. Ich war dann so, ich war jetzt ein Jahr weg, ich habe so krasse Sachen erlebt. Und ihr hängt immer noch an den gleichen Orten ab. Ihr macht immer noch, es geht immer nur darum, was machen wir am Wochenende und wer hat die Hausaufgaben. Und ich war irgendwie so, ich hatte so Hummeln im Hintern, weil ich irgendwie dieses Jahr in Kalifornien und da haben irgendwie auch alle sich halt schon aufs College vorbereitet und da gehen die auch die meisten dann irgendwie in andere Staaten und sind dann erstmal komplett weg von zu Hause. Und ich war dann irgendwie hier und war so, eigentlich Berlin, coole Stadt, aber irgendwie machen wir hier gar nichts. Und dann habe ich echt nur noch irgendwie so drauf gewartet, dass Schule fertig ist und ich irgendwie so mein eigenes Ding machen kann. Habe halt auch schon neben der Schule relativ viel gearbeitet, habe dann irgendwie nebenbei gedreht, aber auch noch im Café gearbeitet und meinen Führerschein gemacht und eigentlich immer nur so, okay, wann geht jetzt hier richtig Leben los? Weil das ist mir alles so ein bisschen so, deswegen, das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt.
Das ist ja krass, ne? Das finde ich in Amerika immer so krass mit diesem Schulsystem, dass dann nach der Highschool irgendwie das College kommt. Und College ist ja, da kommen die mit, weiß ich nicht, 16 hin oder so, ungefähr 16, 17.
Ja, 17, ja.
Und das ist ja so, alle sind auf sich gestellt, man kennt es ja auch aus den Filmen immer, im Studentenwohnheim oder wie auch immer, und müssen da wirklich dann einfach erwachsen sein.
Ja, und es ist halt auch so, ich meine, ich habe ja die Schule da erlebt, es ist halt schon so, kannst dich sehr gut durchmogeln und dir halt deine Fächer aussuchen, es sei denn, du weißt halt, dass du auf so ein krasses Elite-College willst, dann hast du eigentlich jeden Tag nach der Schule noch 5 Stunden Nachhilfe, um diese komischen SATs und ACTs zu bestehen, um entweder irgendwie ein Stipendium zu bekommen oder deine Eltern sind so reich, dass sie halt sich das irgendwie erkaufen. Ja. Oder du bist halt, wo ich auch ganz viele Freunde hatte, in, so krass in irgendeinem Sport, dass du halt deswegen aufs College gehst. Dann hast du aber eigentlich überhaupt keine Zeit sonst. Also du studierst dann irgendwie Management und Business, hast aber 8 Stunden Training am Tag. Und die größte Angst ist immer nur, wenn ich mich verletze, dann ist alles vorbei. Ja. Und das war irgendwie, ich war immer so, krass. Also hier ist dann so, man ist mit der Schule fertig, dann arbeitet man ein bisschen oder man fängt gleich an zu studieren oder eben halt gar nicht. Und da war wirklich nur so, okay, kann ich aufs College wegen meinen Eltern oder weil ich so krass viel lerne oder wegen dem Sport oder College eh nicht, ja, dann fange ich einfach irgendwas an zu arbeiten. So, ja. Das ist nochmal so ganz anderes.
Ja, das ist so weird, weil, also, weil eigentlich ist dieses System ja ganz cool mit dem College. Andererseits ist so, wie das da umgesetzt wird, halt total scheiße.
Ja.
Also, weil ich habe zum Beispiel früher auch immer gedacht, so, eigentlich ist die geilste Ausbildung, die es gibt in Deutschland, ist so Zimmermann. Wenn du, wenn du auf die Walz musst, wenn du irgendwie 2 Jahre nicht nach Hause darfst und immer unterwegs arbeiten musst so, und Leuten deine Arbeit anbieten musst, das ist, ich will niemals im Leben Zimmermann werden, der Job ist voll ätzend und für jemand, der handwerklich nicht begabt, ist total uninteressant. Ja. Aber diese Idee dieser Ausbildung ist so geil. Ja. Und das finde ich so bei Colleges auch irgendwie. Die Idee ist eigentlich total
cool. Ja, die Idee ist mega. Und vor allen Dingen, dass du auch, also erstmal denkt man, oh, kacke, ich teile mir da ein Zimmer mit jemandem und so im Dorm und du bist wirklich studentenwohnheimmäßig. Aber alle, die das dann machen, also selbst wenn du vielleicht 2-mal einen Griff ins Klo hast, beim 3. hast du dann jemanden, mit dem du eh nur zusammen bist, dann ist man halt echt irgendwie, die Wege sind so kurz, alle sind im Idealfall, studierst du auch noch was, was dich halt voll krass interessiert. Ja. Und dann haben die ja da schon krasse Zugänge zu, weiß ich nicht, wenn du jetzt Medizin machst, zu krassen Laboren oder wissenschaftlich oder auch kreativ, so, die haben da schon echt coole Sachen und du bist halt dann da auch, also hier finde ich, ist man dann immer so, ja gut, dann bist du halt sonst mit deinen, also es gibt ja so viele Leute, die halt so 12 Jahre studieren, weil es gibt ja sonst 1000 Sachen in Berlin und da ziehst du dann halt schon so 4-5 Jahre durch, du hast ja, natürlich gibt es dann auch irgendwie Partys und Co., aber du musst es schon, glaube ich, relativ strikt durchziehen und dann hast du irgendwie im Idealfall echt schon einen geilen Abschluss.
Ja. Die Nils-Bogelberg-Erfahrung soll natürlich den Gästen immer das Beste bieten und gönnen. Deswegen fragen wir vorher immer, was gerne gegessen und getrunken werden möchte. Du wolltest ein bisschen Zartbitterschokolade, wir haben Lebkuchen für dich. Wir haben leider keinen Cappuccino, weil wir hier keinen Aufschäumer haben, aber wir haben Hafermilch und Kaffee zu trinken. Und was wir natürlich auch mal versuchen rauszufinden, ist, wer sind so Vorbilder oder Inspirationen oder so für unsere Gäste. Und da haben wir bei dir verschiedene Leute gefunden. Eine Schauspielerin, gegen die ich mich, also weil wir stellen dann immer ein Bild von den Leuten für unsere Gäste hin. Es gibt eine Schauspielerin, die du auch als große Inspiration genannt hast. Die kann ich aber nicht aussprechen. Deswegen haben wir uns für Jennifer Lawrence entschieden.
Ah, ja, ich weiß welche. Ich habe auch lange gebraucht. Ich habe immer in Interviews auch, aber ich habe inzwischen das gelernt.
Aber wie spricht man sie aus?
Saoirse Ronan.
Saoirse. Also
ja. Verstehe. Eigentlich muss man einfach nur denken wie das deutsche Sascha. So. Ja. Man darf nicht daran denken, wie der Name geschrieben wird.
So, das Saoirse ist so eine irische Ronan. Schreibweise, ne? Ja. So wie Sinéad O'Connor und so.
Ja.
Saoirse spricht man das
an. Ja, Saoirse Ronan.
Verstehe. Kann sie sich aber auch einfach S-A-S-H-A schreiben, also meine Güte.
Swarcy, Srissen, Rissena.
Sersan.
Es gibt, glaube ich, ein 10-minütiges YouTube-Video, nur mit Zusammenschnitten, wie falsch ihr Name ausgesprochen wird. Das ist der Hammer.
Und zwar von einem Typen.
Ja.
Das ist nämlich übrigens Sachen wie Chiara, die Mutter meiner Tochter, ihr kennt sie ja auch, Schauspielerin, wie ich mit der mal vor vielen, vielen Jahren auf einer Veranstaltung war, bei einem Film, in dem wir zusammen mitgespielt haben. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und der Typ, der das moderiert, das war so ein Screening für die Presse. Ja. Und der Typ, der das moderiert hat, hatte extreme Schwierigkeiten mit ihrem Namen. Hat den dreimal komplett unterschiedlich,
den
jedes
den
Mal super falsch, Vornamen, oh, jedes Mal super falsch ausgesprochen. Also sie war dann irgendwann Frau Schiras Schoras. Und so habe ich sie dann seitdem auch immer genannt.
Schiras Schoras, ja, sehr gut.
So, jetzt haben wir diese Schulsituation mal so ein bisschen abgebildet. Aber das Interessante ist.
Du hast jetzt
ist,
das andere Bild hier gar nicht.
Wie bitte?
Du hast jetzt die andere Frau hier gar nicht genannt.
Nee, Jennifer Lawrence.
Ja.
Doch, die habe ich doch genannt.
Nee.
Doch.
Ich habe davor, glaube ich, gesagt Sasha Ronan.
Oh, ja, ich habe gesagt, deswegen haben wir dir ein Bild von Jennifer Lawrence hingestellt. Ja. Die findest du aber auch super, ne?
Ja, mega.
Die ist aber ein bisschen weg vom Fenster. Was ist denn mit der?
Die hat geheiratet.
Ah, das ist immer ein Grund, da nichts mehr zu machen, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat auch irgendwie so ein bisschen zu viel gemacht und sich dann vielleicht so ein bisschen zurückgezogen. Ja. Und da habe ich neulich rausgefunden, dass sie geheiratet hat. Und dann ist ja irgendwie auch gefühlt immer noch in Amerika so doll Lockdown, dass eh nichts gedreht rauskommt. Also.
Aber ich finde das immer so interessant. Es gibt immer so Schauspieler, die haben so einen Ultra-Hype und dann sind die plötzlich komplett weg.
Ja.
Also, und das gab es in den letzten Jahren, finde ich, öfters, auch gerade bei jüngeren Schauspielern. Mhm. Wo man gedacht hat, so, oh, der ist toll, den sehe ich gerne.
Ja.
Und, oder die, also bei Jennifer Lawrence ist das auch so, habe ich mir immer gerne angeguckt.
Ja.
Und plötzlich sieht man gar nichts mehr.
Die kommt nochmal wieder.
Meinst
bin
du?
Ich mir sicher, ja.
Ja, hoffentlich.
Glaub dran.
Aber kommen wir mal so zu deinem Karriereweg, weil den finde ich wirklich erstaunlich. Du hast angefangen in so ganz jungen Jahren bei so Werbespots.
Genau, ja.
Und da habe ich eine lustige Geschichte von dir gehört, die du irgendwo mal erzählt hast, dass du so ein als junges Mädchen in einem Werbespot mitgespielt hast, der in Barcelona gedreht wurde.
Mhm.
Und alle hätten sich gefragt, warum wird das denn in Barcelona gedreht, bis es dann irgendwann relativ klar wurde? Also ich würde dir jetzt gerne diese Geschichte überlassen, aber das fand ich bemerkenswert.
Ja, in Barcelona gibt es anscheinend keine, wie nennt man das denn, Jugend…
Das ist, glaube ich, einfach Jugendschutzgesetz.
Jugendschutzgesetz, ja. Genau. Also irgendwie in Deutschland ist es ja sehr streng. Ich glaube, unter 12 dürfen Kinder nur 4 Stunden am Set sein, über 12 6 Stunden, aber alles, also eigentlich gefühlt immer gar nichts. Und wir haben einen Werbespot in Barcelona gedreht und ich war dann, glaube ich, irgendwann so die 13. Stunde am Set. Und mein Papa ist mitgekommen und stand die ganze Zeit da und war so, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn der Regisseur mich gefragt hat, ob ich noch kann, habe ich gesagt, ja klar, so super. Und irgendwann bin ich dann saß immer auf dem Beifahrersitz, bin ich eingepennt im Take und dann haben sie so gemerkt, okay, vielleicht ist jetzt doch mal, it's a wrap, so vorbei.
Dann hast du eine Cola bekommen, ja. Damit du noch weitermachen kannst.
Ja.
Ja, das ist natürlich ein bisschen, eigentlich ist es ja voll assi, dass man sagt, ja komm, damit wir länger mit dem Kind drehen können, gehen wir irgendwo hin, wo es kein Jugendschutzgesetz gibt. Aber klar, als Kind selber merkt man das ja gar nicht, solange da irgendwie so ein spielerischer Umgang damit ist.
Ja, und es war irgendwie halt auch so, ich hatte so 2 Zeilen Text, also es war schon auch so ein bisschen so mit Spielen und dann irgendwie ging es um ein neues Auto und mein Papa hat mich, also quasi mein Spielpapa hat mich von der Schule abgeholt und ich habe dann irgendwie im Auto ihm was erzählt und so und dann ist da irgendwie halt so ein riesen Werbefilmteam um dich rum und man wird irgendwie extra nach Barcelona eingeflogen, das war irgendwie so, oh wow, das ist eigentlich schon ganz cool hier. Ja.
Und da hast du, war das erste Mal so die Idee entstanden, dass das was sein könnte, wo du Lust drauf hast?
Ja, also habe ich immer so für mich, man vergisst es ja dann irgendwann so, wo war der Punkt, also ich bin jetzt nicht so jemand, der so sagt, mit 4 habe ich schon auf den Familienfeiern alle entertained und wusste, ich werde Schauspielerin. Nee, das kam irgendwie eben eher so durch Zufall und das ist für mich so ein Punkt, an den ich mich erinnere, wo ich irgendwie bis heute weiß, es hat mir voll Spaß gemacht und ich bin da halt irgendwie so voll drin aufgegangen. Und bin dann wiedergekommen von den 3 Tagen Barcelona und war irgendwie so, ey, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Und habe mir dann so einen Schauspielkurs in Berlin gesucht, der dann einmal die Woche war, wo wir irgendwie so Impro-Zeugs gemacht haben. Und dann,
aber so habt ihr dann so kleine Stücke gemacht oder war das so, bist ein Toaster?
Nee, das war so, es war auch ganz gemischt. Also ich war halt irgendwie da so 12, da waren aber auch teilweise, in meinem Kopf waren die alle mega alt, schon so 17, 18-Jährige. Ja. Dann irgendwie auch ein paar, die waren erst so 10 und wir haben auch an Stücken gearbeitet, also einmal im Jahr gab es eine Aufführung, wir haben auch irgendwie öfters was gelesen, aber meistens haben wir wirklich einfach nur irgendwie so Szenarien, also stell irgendwie, weiß ich nicht, Bushaltestelle, da kommt jemand, ne, und dann irgendwie bist du immer zur Tür reingekommen, da saß schon jemand, dann hat sich irgendwie sowas entwickelt und wir hatten so eine ziemlich coole Lehrerin, die hat dann immer einfach uns so Sachen reingegeben, so, und da habe ich halt irgendwie so gemerkt, so, ey, das ist ja das Coolste, wenn dir da irgendjemand was sagt, was du machen sollst, dann setzt du das um und im Idealfall entwickelt sich was mit einer anderen Person, womit du nicht gerechnet hast. Und irgendwie da bin ich immer so, es war so 1 Stunde in der Woche und bin da irgendwie immer so wie high rausgegangen.
Ja.
Und das habe ich dann irgendwie, hab ich so gemerkt, so, das macht schon echt Bock.
Da lernt man quasi auch, ich meine, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen mitbringen, aber da lernt man ja auch so ein bisschen so die, so, ja, wie so, ich will das jetzt nicht zu pathetisch formulieren, aber so die Angst vor der Kamera oder der Bühne oder ja, was auch immer.
Also das ist dann was mir immer wieder gesagt wurde, oder auch heute noch so, du bist so befreit und offen. Also für mich gab es nie den Moment, warum soll man Angst haben vor einer Bühne oder einer Kamera? Und dadurch, dass ich dann auch schon relativ früh eben gedreht habe, war eigentlich immer so die Kamera mein bester Freund. So, ich war so, die nimmt ja alles wahr. Also da, es wird dann reflektiert auf den Monitor, den der Regisseur hat. Und im Idealfall nimmt die alles auf, was ich mache. Und ich muss das gar nicht größer machen oder so. Deswegen war das immer so mein Best Buddy. Und dann habe ich irgendwie erst viel später gemerkt, dass halt wirklich viele Leute so krass Angst vor Kamera haben oder auch irgendwie, du unterhältst dich mit denen vorher, alles mega cool, du findest die voll spannend und dann geht eben die Kamera an und dann passiert so gar nichts mehr, also ja, weil die so zumachen. Ja. Und für mich war das irgendwie immer so, ja klar, ich war jetzt eher privat, so, dass ich so ein bisschen schüchterner war und erstmal so warm werden musste, aber sobald es eine Kamera war, dachte ich so, ja cool, jetzt ist doch irgendwie so Game Time, jetzt kann man spielen, jetzt ja kann man das irgendwie alles rauslassen, was man sonst vielleicht sich nicht so traut.
Wie war denn dann so dieser Schritt von, also ich meine, deine Eltern, ich kenne ja auch deine Mutter irgendwie schon längere Zeit und so, die sind ja auch beide extrem cool und sehr liberal und ist jetzt nicht so der strenge Disziplinhaushalt oder
ach
so.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall nicht so in diesem, nicht in so einem negativen Sinne. So.
Nee, aber schon auch, also von Anfang an war klar, ey, du kannst es alles machen, aber in der Schule musst du noch am Start sein und es muss funktionieren. Und du musst dir das eben auch selber suchen. So, ich war dann halt so, ja, da ist ein Casting, Donnerstag um 15 Uhr. Dann waren die so, ja, dann musst du halt dann nach der Schule hinfahren. Es war nie irgendwie so, wir fahren dich dahin und was brauchst du? Oder auch beim Schauspielunterricht, da war dann irgendwann so, ja, die Gruppe löst sich auf. Und ich war so, aber das ist doch mein, ja, dann such dir eine neue. Ah, ja, okay. Ich irgendwie so im Internet so Schauspielkurse für Jugendliche. Also das war schon was, wo ich extrem hinterher war und wo immer auch klar war, Schule muss nebenbei funktionieren, wird auf jeden Fall auch fertig gemacht und egal wie viel du drehst, so, das wird alles nachgeholt und ist auch nichts, womit man irgendwie, also ich habe das eher in der Schule mal gar nicht erzählt, so, mir war das eher unangenehm und nicht so, soll jetzt nicht so jeder wissen.
Aber wenn die das dann gesehen haben, wenn die dann so einen Werbespot gesehen haben oder so?
Ja,
oder
dann war es immer sehr unangenehm und peinlich eher so. Also Kids können ja auch echt fies sein. Ja. Und wenn dann so Neid entsteht und so, es war eher immer negative Erfahrungen. Wirklich? Als, ja. Ja.
Also immer so, meinst du, du bist jetzt ein Star?
Ja, genau, denkst du, du bist cool, weil du irgendwie jetzt hier nur noch nicht mehr da warst. Und ich war mal eher so, nee, könnt ihr mir sagen, was passiert ist, weil ich würde gerne noch mitkommen. Und ja, und warst jetzt da noch und hast den? Und ich immer so, nö, war gar nicht. Ja.
Wie war das denn dann, also dann, ich meine, du hast jetzt erzählt, in diesem Werbespot in Barcelona hast du dann auch so, hast du sogar Sprechpart sozusagen. Wie kam denn dann so der Übergang von Werbung zu Film? Also, dass du tatsächlich dann auch wirklich eine Rolle und eine Figur hattest und irgendwie auch sprechen musstest? Und
Ja, das kam dann tatsächlich, dieser Schauspielkurs, den ich mir da rausgesucht hatte, der war zufällig auch an eine Kinder- und Jugendagentur angeschlossen und dann meinte eben meine Schauspiellehrerin irgendwann so, ey, einmal im Jahr haben die auch so ein, wie so ein Open Call, wo man hingehen kann und eine Szene vorspielt, guck doch mal, vielleicht kommst du in die Agentur rein, weil ich war eben nur in so einer Werbeagentur. Und dann bin ich dahin und dann habe ich so eine Szene bekommen und habe die irgendwie da vorgespielt und dann waren die so, ja, wir nehmen dich jetzt mal auf Probe auf, so ein paar Monate und dann gucken wir und dann hatte ich relativ schnell ein Casting für einen Kinofilm, Das letzte Schweigen, es war so ein Thriller und das habe ich dann gleich bekommen. Das war dann irgendwie meine erste Rolle, da durfte ich gleich Wasserleiche spielen, es war mega aufregend und wurde entführt und lauter so Sachen. Und dann ist es irgendwie so in meinem Kopf, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann irgendwie so weiterging. Also ich war dann nochmal ein Jahr im Ausland, eben mit 15, 16.
Aber war das so, als du dann, ich meine, du hast jetzt erzählt, was ja mega cool ist, dass deine Eltern dich zu einer extremen Selbstständigkeit auch erzogen haben und gesagt haben, ja, wenn du das machen willst, dann musst du auch irgendwie selber gebacken kriegen und so. Aber als du dann da irgendwie so eine Agentur hattest und dann gesagt haben, ja, wir sind eine Kinderdarstelleragentur und so, klar, wir nehmen dich auf und so, bla bla. Haben da deine Eltern irgendwann mal so gedacht, so, ja, müssen wir aber erstmal gucken, ob das irgendwie auch seriös ist oder ob das nicht irgendwie so ein komischer...
Ja, ich glaube, da haben sie schon auf jeden Fall ein Auge drauf gehabt, so, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber bestimmt hat meine Mutter auch mal mit der telefoniert, ja. Und irgendwie das da...
Das ist ja so ein, Riesenmarkt an so Kinderdarstelleragenturen, die sagen, ja, sie müssen uns 500 Euro zahlen, damit wir sie in die Kartei aufnehmen und dann kommen die Sachen und so.
Nee, da haben sie auf jeden Fall schon aufgepasst und dadurch, dass sie, also die machen jetzt nichts mit Film, aber schon ja auch mit Medien, so, deswegen, sie wussten schon auch irgendwie und die Werbeagentur, wo ich vorher war, da kannte meine Mutter auch jemanden, das heißt, es war schon irgendwie so ein bisschen so, okay, ja, ist jetzt nicht der größte Scheiß und da sind jetzt auch nicht 1000 Leute drin und dann wird man einmal im Jahr angerufen, so, sondern die wissen, wer du bist, die checken, was los ist. Aber wenn ich dann zum Beispiel meine ersten Rollen gedreht habe, dann konnten die auch nie mitkommen. Also ich hatte dann so eine komische Kinderbetreuerin, die ist dann mit mir mitgefahren, das weiß ich noch ganz genau. Und mein erster Dreh war irgendwie in Saarbrücken. Dann musste ich mit der mit dem Zug hinfahren. Und ich war halt irgendwie schon in meinen Augen sehr selbstständig. So, ich hätte jetzt niemanden gebraucht. Ja. Ich bin auch irgendwie zu meinen Großeltern nach Bonn allein mit dem Zug gefahren. Und dann wirst du halt zum Zug gebracht und dann wieder abgeholt. Ja, so, alles klar. Gut. Ja. Und die hatte dann irgendwie so einen riesen Koffer mit Spielen dabei. Da wurde erstmal hingestellt. Erstmal Uno oder Memory oder ne? Und ich war so, ich lerne meinen Text. Dann hast du mein Drehbuch rausgeholt. Oder ich mache Schulaufgaben. Also in meinem Kopf war immer so, ich brauche niemanden, der da auf mich aufpasst. Ich habe schon auch, glaube ich, sehr früh genossen, dass einem eben auch am Set so viel zugetraut wird und dass man, obwohl man noch so jung ist, bei der Arbeit eben als ganz normaler Mensch wahrgenommen wird. So, du spielst dann deine Rolle und im Idealfall redet auch der oder die Regisseurin mit dir wie einem erwachsenen Menschen, erklärt dir, was hier los ist und macht nicht irgendwie so, du musst dir jetzt da vorstellen. Also ich war jetzt auch quasi keine Kinderdarstellerin mehr, ich war dann irgendwie 13 und habe das schon auch sehr genossen, dass man eben irgendwie ja wahrgenommen wird, gesehen wird.
Dass sie so nach Augenhöhe angehört.
Genau. Und dass es einfach so ein Zusammenarbeiten ist und nicht irgendwie wie eben in der Schule so ein Abliefern von Sachen oder ja sonst, dass man irgendwie noch so betätschelt wird, sondern dass es irgendwie sich so zum ersten Mal so wie so eine coole Arbeitsebene anfühlt.
Dann hast du sozusagen Aufmerksamkeit erregt mit diesen Rollen. Dann kamen irgendwie immer mehr Rollen dazu. Du hast parallel noch Schule gemacht, irgendwie so hingekriegt. Und dann auch irgendwie während dem Abi im Tatort mitgespielt und Fuck You Goethe hast du auch mitgespielt. Auch alles während der Abi-Zeit.
Ja, der erste Teil war genau während der Abi-Zeit. Da weiß ich noch genau, bin ich irgendwie einen Tag in München gedreht, nächsten Tag zur Prüfung nach Berlin geflogen und dann wieder nach München. Und es war im Nachhinein schon irgendwie absurd.
Die werden sich bei der Disco wahrscheinlich auch wahnsinnig gefreut haben, dass sie dich irgendwie nach deinen Abi-Zeiten einteilen durften.
Ja. Aber also ich fand das irgendwie, also das Einzige, wofür man halt keine Zeit hatte, war für Freunde so richtig in der Zeit. Aber sonst war das schon irgendwie alles machbar und man sitzt halt am Set auch viel rum und wartet. Und da habe ich dann halt irgendwie ein bisschen gelernt und dann bin ich kurz wieder zurück und mir kam das irgendwie alles gar nicht so stressig vor. Jetzt denke ich mir manchmal irgendwie, wenn ich gestresst bin, so, hä? Hast du damals irgendwie noch mehr Sachen gemacht? So. Weiß ich auch nicht, ja.
Hast du heute, wenn du so guckst, einen Freundeskreis, der sich hauptsächlich aus der Branche speist?
Nee,
oder
gar nicht.
Bei dir das quasi am ehesten verstehen, wenn du manchmal keine Zeit hast oder so? Oder?
Nee, tatsächlich gar nicht. Und das war auch, glaube ich, was ich immer sehr gebraucht und genossen habe, dass es eben, ist ja schon auch eigentlich eine sehr absurde Branche, so wenn man irgendwie da drin, also dann wird man irgendwie, halt kriegt man so eine Dispo, dann wird man abgeholt, dann wird man geschminkt, angezogen, sitzt in so einem Trailer, wartet darauf, dass man quasi ein paar Sachen aufsagt und dann fährt man wieder nach Hause, wenn man das von außen betrachtet. Und trotzdem kann man sich da ja sehr reinsteigern und es wird immer ein großes Trerä gemacht. Gerade dann auch, wenn es irgendwie um so Pressesachen geht oder der Film kommt raus oder im Idealfall ist auch ein erfolgreicher Film und so. Und sich da immer bewusst zu machen, dass das halt auch am Ende ein sehr kleiner Teil ist von allem, was auf der Welt los ist, das hat mir immer sehr geholfen. Also ich hatte dann irgendwie echt noch so ein paar Freunde noch aus der Schulzeit oder wirklich so Kindheit, die halt so gar nichts damit am Hut haben. Also die haben irgendwie entweder studiert oder die eine war hat eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht, die andere irgendwie Osteopathin. Und wenn man sich dann irgendwie getroffen hat, dann war halt erstmal irgendwie das total absurd, was ich erzählt habe. Und dann war ich immer eher bei denen so, boah, okay, krass, du hattest gerade wieder Nachtschicht und hast, weiß ich nicht, was gemacht. Ja. Eigentlich ist das ja wirklich ein Witz, was ich so mache. Und ich habe jetzt so ein paar Freunde, wenn man dann öfter zusammen dreht oder irgendwie auch was, jetzt zum Beispiel bei unserer Netflix-Serie, da haben wir jetzt seit 3 Jahren schon zusammen gedreht und so, da entstehen dann schon Freundschaften. Aber ich glaube, mir hat es schon immer sehr gut getan, dass man eben auch mit Leuten zu tun hat, die so gar nichts damit zu tun hat, weil sonst schwebt man da auch schnell in so einer Bubble. Ja.
Es ist auch interessant, dass du sagst, wie du das beschreibst, weil es tatsächlich sich von außen so aussieht. Und das ist etwas, was ich beim Spielen, ich habe ja das 2-3 Mal gemacht, aber durfte das natürlich dann auch durch Jahre oder so noch viel öfter miterleben. Was ja wirklich, finde ich, das Absurdeste daran ist, Schauspiel zu sein, gerade wenn man Film macht, ist, dass man 85% der Zeit wartet. Man wartet einfach nur dran zu sein.
Ja.
Das ist echt so krass. Man sitzt den ganzen Tag an so einem Set und wartet. Weil
wenn man sich mal also im Kopf vorstellt, dass man am Tag, wenn man viel dreht, ist es so 5 bis 6 Minuten. Ja. 5 bis 6 Minuten, aber man ist 12 Stunden am Set meistens so. Ja. Und das ist immer wieder so, hä? Am Ende haben wir 5 Minuten aufgenommen, die am Ende im Film sind oder noch weniger, weil die Hälfte wird rausgeschnitten. Ja. Aber du wirst irgendwie hingefahren, dann bist du, weiß ich nicht, eine halbe Stunde in Maske, dann wirst du angezogen, dann sitzt du wieder rum, dann wird aufgebaut, dann wird geprobt, dann wird mal kurz gedreht, dann ist eigentlich schon wieder Mittagspause, dann wird nochmal, also es ist...
Ja, das ist total krass, weil so eine Szene, die besteht ja aus mehreren Einstellungen, dann ist man manchmal im Bild, manchmal ist man nicht im Bild, dann muss die Kamera umgebaut werden, dann müssen Schienen für die Kamera gelegt werden, dann muss das Licht natürlich
dann
umgebaut werden,
dann fängt es kurz an
Kamera
zu regnen, wird. Dann wird alles wieder irgendwie umgeändert. Genau. Oder dann entsteht irgendwie in der Probe ganz andere Abläufe, als geplant waren. Also es ist, ja.
Und dann immer dieses, was ja so, was glaube ich, oder was ich so anstrengend fand, wenn ich mal was gespielt habe oder so, oder was ich immer so beobachtet habe, was ich so anstrengend finde, ist, dass, wie du sagst, wenn man viel schafft, schafft man am Tag 5 Minuten Filmzeit sozusagen zu drehen. Und zwischen diesen Einstellungen, wenn man warten muss, das kann ja zum Teil eine halbe Stunde sein, kann auch fast eine Stunde sein manchmal, sogar noch länger.
Oder wenn man irgendwie ein paar Bilder Pause hat, dann sind es 5 bis 6 Stunden.
Genau. Und dann muss man aber jedes Mal wieder auf Kommando die Spannung zurückbringen und wieder haben. Wenn dann noch eine Mittagspause dazwischen ist und man irgendwie Essen im Magen, man will einfach nur pennen, dann einfach auf Kommando immer diese Spannung wiederherstellen. Das ist so wahrscheinlich auch der Kick, aber das ist ja natürlich auch so das total krasse.
Ja, also man lernt natürlich irgendwann da so Tools und was mache ich, was vermeide ich irgendwie.
Heute keinen Rinderbraten.
Ja, irgendwie wirklich so blöde Sachen, die man am Anfang hört, so, ja, ich esse nicht so viel in der Mittagspause und denkst, ich habe Hunger. Und irgendwann merkt man dann so, ja, ist schon gut, wenn du nicht nach der Mittagspause das Gefühl hast, ich will jetzt erstmal 3 Stunden schlafen, so. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich eben immer dunkle Schokolade in der Tasche habe, weil wenn es dann halt wieder so eine Situation gibt, ich saß 3 Stunden rum und dann ist so, jetzt brauchen wir dich innerhalb von 5 Minuten, du wirst noch kurz geschminkt und dann musst du am Set und dann stehst du da wieder ein bisschen. Dass du halt irgendwie, dass ich kurz so einen Zuckerkick brauche. Ja. Deswegen habe ich irgendwie immer dunkle Schokolade
deswegen
dabei.
Deswegen war ich auch heute hier, als wenn du hier einen Zuckerkick brauchst.
Immer ein Buch, weil selbst wenn du irgendwie morgens liest, du bist eigentlich den ganzen Tag dran, gibt es immer wieder Situationen, wo du halt irgendwie rumsitzt und damit man da nicht irgendwie in so eine Handy-Daddelei verfällt. Ich irgendwie immer ein Buch dabei, was jetzt vielleicht auch nicht mich so stark einnimmt, dass ich dann nicht mehr weiß, was wir eigentlich drehen, sondern wo man irgendwie so ganz gut drin rumblättern kann. Und dann versuche ich eigentlich immer so gut, wie es geht, irgendwie rumzulaufen und nicht halt in diesem, wenn man in diesem Trailer abhängt, also das ist ja auch so absurd, also da sind diese komischen Wohnwegen, die werden dann irgendwo hingesetzt, wo man gerade dreht, irgendwie wenn man in der Stadt ist, so random zwischen 2 parkenden Autos, dann bist du da auf so 5 Quadratmeter, hängst da drin ab, meistens ist es viel zu warm oder viel zu kalt und dann kann man halt echt irgendwie so gaga werden, deswegen versuche ich dann irgendwie schon, wenn es geht, irgendwie entweder am Set zu bleiben und zu beobachten. Ich glaube, dadurch habe ich auch sehr viel gelernt, weil ich einfach immer zugeguckt habe. Oder irgendwie, weiß ich nicht, halt rumlaufen und irgendwie versuchen, so ein bisschen präsent zu bleiben, dass man eben dann nicht im Worst Case 4 Stunden später denkt, oh Gott, wo bin ich? Und was machen wir hier gerade nochmal?
Aber das finde ich sowieso interessant, weil wir auch gerade eben über Ausbildung und so ein Zeug gesprochen haben. Du bist echt so richtig krass in diesen Beruf reingerutscht. Also es ist wirklich, du bist ja nicht auf eine Schauspielschule gegangen oder so. Du hast auch irgendwann mal erzählt, du wolltest es nicht, weil dich Theater nicht interessiert oder nicht zu machen interessiert.
Also fasziniert mich und gucke ich auch gern zu, aber reizt mich gar nicht im Machen oder selber ausprobieren. So. Und ich habe mir immer gewünscht, dass es so eine Kamera, vor der Kamera-Ausbildung gibt. So, ja. Also ich habe irgendwie schon Workshops gemacht und habe eben einfach viel beobachtet und glaube ich so von Set zu Set einfach immer Sachen gelernt. Aber ich hätte irgendwie halt am liebsten sowas gehabt, irgendwie wie, ja, wie bin ich präsent vor der Kamera und kann so mit der Kamera arbeiten und so. Und da gibt es halt immer wieder so mal so zwei Tagessachen, aber es gibt halt nicht so richtig so eine Ausbildung dafür.
Und du hast aber ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schlechtes Gewissen war oder so, aber so dann nach der Schule, als du auch echt wirklich fette Sachen gedreht hast, hast du auch trotzdem noch angefangen zu studieren. Erst Soziologie, dann Psychologie. Und hast es aber, glaube ich, dann irgendwann...
Schlecht als recht.
Hast du irgendwann gemerkt, so okay, Leute, das war echt nett gemeint, aber das...
Nee, also war zeitlich nicht drin. Und wenn man dann eben mal Zeit hat, dann war es halt auch kopflich nicht so drin. Also dann irgendwie, man braucht halt auch... Man, das ist so absurd, man dreht dann irgendwie 1 bis 2 Monate so einen Film, ist jeden Tag mit diesen Menschen zusammen, die sind irgendwie ab Tag 20 wie Family. Man ist halt wirklich gefühlt von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr zusammen. Die kriegen alles von einem mit und dann ist es auf einmal wieder vorbei. Und manche sieht man vielleicht nochmal wieder, manche gar nicht. Und dann irgendwann so gemerkt, dass man auch einfach ein bisschen Zeit braucht, um das mal so kurz zu verarbeiten und sacken zu lassen. Und wenn man dann nicht das nächste gleich wieder anfängt, dann ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man mal kurz das so Revue passieren lässt und dann nicht irgendwie 2 Tage später irgendwie in der Uni sitzt und, also Chapeau zu den Menschen, die das können, aber ich konnte das dann irgendwie nicht und hab dann irgendwie lieber, ja, weiß ich nicht, mir halt kurz Zeit für mich genommen und dann kamen halt Gott sei Dank immer wieder irgendwie coole Sachen, dass ich dann gesagt habe, ey, solange das so funktioniert und ich irgendwie die Filme machen kann, auf die ich Bock habe, dann mache ich doch das und stress mich da nicht so, ja.
Warum hast du denn überhaupt angefangen? Warum hast du denn angefangen zu studieren?
Kind, mach doch noch mal was Richtiges.
Ist das, wolltest du wirklich so dieses, dann hast du noch eine Ausbildung, hast du noch was Ordentliches?
Ja, also es war schon immer auch so von multiplen Familienmitgliedern, ich möchte keinen Namen nennen. Aber das kann ja auch morgen vorbei sein und willst du nicht doch noch mal was Richtiges? Und ich habe es nie gemacht, aber es ist doch so gut. Ja, ja und dann habe ich schon auch immer von Freunden so coole Uni-Zeit-Stories gehört. Ich dachte, das ist vielleicht auch schon ganz cool, aber dafür muss man halt da sein. So, wenn man dann halt irgendwie alle paar Monate mal kurz in so eine Vorlesung guckt und so ist, wo seid ihr gerade und was mal? Und eigentlich immer nur damit beschäftigt, das irgendwie den Anschluss zu finden, macht das halt gar keinen Spaß. Man fühlt sich immer nur wie der Mensch, der kurz so, hi, na, und alle sind so, wer bist du eigentlich?
Dazu kommt auch noch, dass du, ich weiß nicht, ob das Soziologie oder Psychologie hast du in Potsdam auch noch, also quasi auch noch am Arsch der Welt.
Irgendwie. Ja, und also Soziologie habe ich in Potsdam gemacht, Psychologie an der HU, aber der Campus ist in Adlershof.
Okay.
Kommt aufs Gleiche eigentlich raus von der Fahrzeit. Ja. Und das ist dann schon sehr müßig, so ein bisschen, ja.
Was ich mich frage, wenn ich mir so angucke, was du gemacht hast, ne? Dann hast du irgendwie einen Tatort ja auch noch gemacht, während dem Abi, der sehr, ein Münchner Tatort, der sehr für großes Aufsehen gesorgt hat und so. Ich finde das so krass, wenn man sich deine Filmografie anguckt, was für ein Händchen du in deiner Karriere immer hattest, dir genau die Filme auszusuchen, die gerade irgendwie wirklich dann auch immer der absolute Hype waren. Also es liegt natürlich auch an dir.
Die kriegst du ja auch nicht mit.
Naja, ne, es liegt natürlich auch an dir, aber es ist irgendwie so dieses, also du hast bei Fuck You Goethe mitgespielt, du hast bei Victoria mitgespielt, du hast bei Babylon Berlin mitgespielt, How to Sell Drugs Online Fast und alles so Produktionen, die ja für irrsinniges Aufsehen gesorgt haben und so. Und du warst überall dabei.
Ja, das weiß man ja vorher immer nicht. Also ich habe immer nur, also meistens ist es ja so, ich gehe einfach zu einem Casting, so es ist jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie angefragt werde und dann sage ich, ja, nee, sondern 99% der Fälle gehe ich immer noch zu einem Casting und freue mich, dass ich eingeladen werde und gucke dann einfach, also deswegen hasse ich auch diese E-Castings, weil ich finde, erstmal muss ich ja irgendwie den Menschen sehen, der mir gegenüber ist.
Das muss man kurz erklären, also E-Castings sind jetzt seit, gibt es aber auch schon vor Corona, gibt es schon relativ lange.
Gab es auch schon vor Corona, ist irgendwie so ein neues Ding, damit man also einfach viel schneller, viel mehr Leute sehen kann, dass man einfach so ein Online-Tape hinschickt, was man zu Hause selber aufnimmt. Dann kriegt man irgendwie eine Szene geschickt, meistens nicht mal ein Drehbuch. Soll sich dann irgendwie mit dem Handy selber aufnehmen und weiß ich nicht, dann ist es auch noch was Historisches, dann soll man sich am besten irgendwie so ein Kleid anziehen und so eine Frisur machen und steht dann da in seinem Wohnzimmer und ist so, ja, es sieht jetzt nicht aus wie ein Schloss.
Soll ich den Film für euch auch noch drehen oder was?
Aber klar. Was ich halt total schwierig finde, weil am Ende mache ich ja auch den Film, weil ich irgendwie die Vision von dem Gegenüber verstehe, weil ich irgendwie den Regisseur toll finde oder den Produzent oder halt das Drehbuch. Und wenn man das halt so gar nicht hat, dann schwebt man so in der Luft. Und also wenn ich halt zu einem Casting gehe und da merke, da entsteht was, schon bei dem ersten Kennenlernen, man spielt irgendwie eine Szene oder manchmal quatscht man auch einfach nur oder man improvisiert, dann kann ich halt danach irgendwie vielleicht schon sagen, so ey, cool, hat voll Bock gemacht, mit dem hätte ich Lust zu arbeiten. Oder manchmal kommt man auch gar nicht zusammen. Nein. Und dann ist man vielleicht kurz traurig, aber meistens fühlt es sich im Nachhinein auch richtig an, weil irgendwie hat dann einfach auch nicht so richtig funktioniert. So. Und da hatte ich irgendwie schon Glück oder weiß ich nicht, wie man es nennen soll, dass ich irgendwie immer ja, ganz, ganz coole Menschen kennengelernt habe und es dann einfach ein tolles Arbeiten war.
Ist ja auch so ein super kreativer Prozess und Casting. Ja. Die meisten Leute denken ja, man geht da hin und sagt irgendwie seine drei Sätze auf, aber eigentlich ist es ja meistens eine sehr kreative Arbeit, wo viel, ja, jetzt spielst mal so und wo viel
produziert wird. Ja, und zum Beispiel in so Fällen wie unserer Netflix-Serie war es eben beim Casting noch so, dass du gemerkt hast, dass die selber noch nach diesen Figuren gerade sehr suchen. Also es gab so eine Serienbibel, wo so die Folgen geoutlined waren, aber sonst, es gab noch keine Bücher für die ersten Folgen. Es war auch noch gar nicht klar, wer wen spielt und wie die alle überhaupt so zueinander stehen. Und dann haben die halt schon so während der Besetzung halt einfach mit uns die Figuren auch entwickelt. Und dann waren irgendwie so Sachen wie, ja, die Figur Lisa war auch ein Jahr im Ausland. Und dann war ich so, ey, ich war auch mit 16 Jahren im Ausland. Und dann baut man natürlich schon so Sachen mit ein und kann irgendwie so zusammen gucken. Und das ist, glaube ich, so der Part, den ich am meisten liebe, wenn man irgendwie eine Figur mitentwickeln kann.
Ist auch sehr selten, muss man dazu sagen.
Sehr selten. Ja. Aber gerade so bei Serien habe ich jetzt das Gefühl, dass das eben immer öfter passiert, weil du ja dann auch meistens den Charakter noch ein bisschen länger spielst und natürlich schon auch viel von dir mitbringst und den auch immer besser kennenlernst. Und dann saßen wir da halt echt teilweise mit im Writers' Room und können so mit an den Büchern mitschreiben. Und das ist schon dann sehr cool.
So lustig, weil ich tatsächlich, als ich mich vorbereitet habe, eine Zeit lang überlegen musste, ob quasi nur deine How to Sell Drugs Online Fast Figur ein Auslandsjahr gemacht hat oder ob du mir beim Babysitten damals auch mal erzählt hast, dass du ein Jahr im Ausland warst. Und ich habe es nicht mehr so richtig zusammenbekommen und war etwas verwirrt. Aber das war tatsächlich eine Parallele. Klar, die Casting sind ein kreativer Prozess, aber also zum Beispiel, wie war das denn bei Victoria? Das ist ja etwas, glaube ich, was wahnsinnig viele Leute immer wissen wollen. Der hat ja für Riesenfurore gesorgt, dieser Film, weil der ohne Schnitt ist. Also das für die Leute, die das nicht kennen, Sebastian Schippers hat einen Film gemacht, Victoria, der spielt in einer Nacht in Berlin in Mitte, wo ein Typ eine Frau kennenlernt, also eigentlich eine sehr klassische Story, aber das alles wird in einem Rutsch erzählt. Die Kamera ist immer dabei, wie der Typ vom Club geht zu Freunden.
Ja. In die Kamera folgt quasi einfach dem Protagonisten, ohne einmal abzusetzen.
Genau.
Ja.
Das bedeutet ja, dieser Film, ich weiß nicht, wie oft der gedreht wurde.
Dreimal.
Aber der muss ja dann dreimal komplett gedreht worden sein. Wahrscheinlich die Proben waren ja dann wahrscheinlich auch immer einmal durch oder so.
Nee, die Proben waren stationsweise abgesetzt. Ja. Also ich habe ja wirklich eine sehr kleine Rolle da, aber trotzdem war das für mich, das war auch während der Abi-Zeit, das war auch sehr lustig, weil da waren wir haben halt nachts gedreht und waren mal so um 6 fertig und die anderen waren halt dann irgendwie völlig, waren so, hey, wir müssen jetzt noch was trinken gehen, wir können jetzt nicht schlafen. Ich war so, ja, ich fahre jetzt zur Schule. Ja, und so, was? Und dann saß ich in der Schule völlig und alle waren immer so, was hast du denn gemacht? Ich so, kann ich jetzt nicht erklären. Ich habe gerade 4 Stunden lang, weiß ich nicht, in einem Hochhaus gewartet darauf, dass Menschen kommen und egal. Auf jeden Fall. Die einzelnen Sequenzen wurden abgesetzt geprobt. Also es gab dann irgendwie eine Probe in der Tiefgarage, eine Probe im Club, dann bei uns im Hochhaus, war so eine Station. Aber gedreht wurde halt alles in einem durch. Und ich hab dann quasi auf Abruf, also gewartet in diesem Hochhaus. Meine Szene war so relativ in der Mitte und wir waren dann ab dem Zeitpunkt, wo die losgelegt haben in diesem Hochhaus, hatten nur ein Walkie-Talkie, wo wir immer so Updates bekommen haben, sind jetzt in der Tiefgarage, Und irgendwann haben wir sie im Treppenhaus gehört und dann waren sie einfach da. Und dann wussten wir auch nie, was vorher passiert ist. Also jeder Tag war auch anders.
Ja.
Dann war in meiner Szene auch noch das Besondere, dass eben da ein Baby war, was im Idealfall schreien sollte, aber natürlich auch nicht zu dolle, weil dann hätte man irgendwie eingreifen müssen. Ja. Das Baby hat natürlich die ganze Zeit gepennt. Und dann klauen eben auch noch die beiden Protagonisten mir dieses Baby und also für mich war das mega aufregend und eben eigentlich musste man nicht spielen. Es hat sich alles so wahnsinnig echt in diesem Moment angefühlt und es gab eben auch keine Vorgaben, außer mach, was sich richtig anfühlt in diesem Moment. Also Sebastian Schipper fand ich eh schon vorher sehr toll, aber es war dann nochmal im Arbeiten so, okay, wow, überhaupt das, dass sowas so stattfinden kann und jeder sich so gut aufgehoben fühlt, obwohl eigentlich keiner richtig weiß, was passiert. Das war schon sehr magisch und so einzigartig, dass ich also sagen würde, es wird nie wieder sowas geben. Ja. Und davon Teil zu sein, obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt, also ich hatte einen Teil Fuck You Goethe gedreht, so, aber sonst eigentlich noch nichts. Und da war es zum Beispiel so, dass die Casterin mich einfach vorgeschlagen hat. Und dadurch, dass es eine sehr kleine Rolle war, hat der Regisseur dann einfach sich was von mir angeguckt und gesagt, ja, cool, mach das. Und sie, da gab es auch kein Drehbuch. Also die Casterin hat mich dann angerufen, meinte so, hier, kennst du Sebastian Schipper? Ich so, ja, klar. Also, absolute Giganten, mein Lieblingsfilm quasi. Ich mache eigentlich egal, was der will, habe ich dann gleich gesagt. Und sie so, ja, hat mir so ein bisschen versucht zu erklären, worum es geht. Und dann bin ich da irgendwie zweimal zum Proben gefahren und dann haben wir das einfach irgendwie gemacht.
Aber da war doch dann wahrscheinlich nach jedem Take, also wenn du sagst, es wurden drei Takes gemacht, also dreimal wurde quasi der ganze Film durchgespielt. Ja. Da muss ja dann nach jedem Take eine krasse Energie im Team gewesen sein.
Wie gesagt, es war wie, als wäre man high, aber auch gleichzeitig natürlich völlig fertig, also alle waren komplett durchgeschwitzt. Ja. Keiner konnte irgendwie so richtig reden, gleichzeitig wollte man über alles reden und die waren halt alle viel älter als ich und sind dann natürlich erstmal noch irgendwo feiern gegangen. Ja. Und ich war immer so, ja, back to school. Ja, deswegen heute noch, wenn die Jungs, die mich da mitgespielt haben, mich sehen, sind immer, na, kleine Schwester, immer noch in der Schule, sagen die immer zu mir, weiß ich, ich war immer so, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht.
Ja, das finde ich interessant, das hast du auch in einem Interview erzählt, dein Spiel, also du bist jetzt 24 und dein Spielalter ist so 16 bis 21 oder so.
Ja, also es wird schon besser, die 16 habe ich glaube ich schon hinter mir gelassen, es ist so 17, 18 bis 21. Also ich habe noch nie so alt gespielt, wie ich wirklich bin. Ja. Und es ist natürlich einerseits super, weil es zieht sich hoffentlich dann weiter so durch. Ja. Aber bei How to Sell Drugs haben wir irgendwann echt schon so Witze gemacht, so wie lange müssen wir noch ein Klassenzimmer von innen sehen, obwohl wir, also ich habe 2014 Abi gemacht so, und sitze dann da immer noch auf der Schulbank und mache irgendwie meine Prüfung. Das ist schon sehr absurd. Ja.
Also einen selbst nervt das natürlich, weil man irgendwie denkt, meine Güte, ich will auch mal irgendwie normale
Oder irgendwann denkt man halt, ich würde mal gern wenigstens Studentin sein. Ja. Oder deswegen war es so absurd, bei Victoria habe ich ja eine junge Mutter gespielt und da war ich wirklich erst 17 und es war so, ah, okay. Aber es geht dann eben auch und ich glaube, bei mir war es eben oft so im Casting, ach, die sieht ja noch so jung aus, aber die ist im Kopf schon so viel weiter und das ist natürlich für die perfekte Besetzung, weil du hast jetzt nicht das Gefühl, du musst jemandem was erklären, das versteht er noch nicht so richtig, sondern der checkt das alles schon, aber sieht noch so aus, wie, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre jünger.
Also wenn
das
nicht checken würde sozusagen.
Genau, ja. Und das ist halt so ein Fluch und Segen gleichzeitig.
Aber ich meine, dir werden ja wahrscheinlich alle sagen, ja, sei doch froh und so.
Ja,
dann,
ja, klar.
Das schiebt sich dann so und dann kannst du irgendwie mit 30 noch die Rollen Anfang, Mitte 20 spielen und so. Aber man selbst ist ja, wenn man selber erlebt, dann denkt man ja nicht so.
Nee, und es reizt einen halt auch nicht so. Also deswegen bin ich auch so ein Fan von Jennifer Lawrence, weil die hat es ja wirklich schon geschafft, weiß ich nicht, bei Silver Linings irgendwie die verführende Ehefrau mit den zwei Kids zu spielen. Da war sie, glaube ich, wirklich noch Mitte 20. Die hat, glaube ich, eher so dieses Umgedrehte, dass sie schon sehr erwachsen und sehr reif aussieht und dieses auch sehr Weibliche hat.
Und diese Whisky-Stimme.
Diese Whisky-Stimme und eben auch so diesen tollen Körper und so, dass es sie, glaube ich, wahrscheinlich auch teilweise ein Fluch war, weil du irgendwie immer die, also weiß ich nicht, vielleicht finden sie es auch toll, aber es ist eben quasi nochmal genau das andersrum, wenn du eben eigentlich schon so reif aussiehst, aber eigentlich vielleicht auch noch sehr kindlich bist. So, es kann auch in eine andere Richtung, aber natürlich reizt einen das viel mehr, wenn man dann da irgendwie, weiß ich nicht, halt irgendwie schon eine Mutter spielen kann oder das, natürlich werden die Rollen auch ein bisschen spannender, wenn sie jetzt nicht nur die Schülerin ist, die, also was mich so krass genervt hat, dass ich immer so ewig lang den genervten Teenager, also Teenager sind ja immer genervt in Filmen, kacken ihre Eltern an und regen sich auf. So. Und da war ich irgendwann so, wenn ich da so Casting-Einladungen hatte, wieder irgendwie die genervte Teenagerin, die die Tür zuknallt, dann war ich dann irgendwann so, muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hin.
Na.
Und habe halt schon irgendwie versucht, mir so Rollen rauszusuchen oder wo ich wirklich Bock drauf hatte, wo dann halt das nicht so im Vordergrund ist. Klar, die waren dann teilweise noch jünger, aber da ging es eben dann nicht nur darum, dass du in der Pubertät bist und von allem genervt bist. So. Und das hatte ich dann schon irgendwie das Gefühl, dass das irgendwann gesehen wird und dass es halt auch noch tausend andere spannende Geschichten gibt für Girls in dem Alter. So. Und dann ist es auch okay, wenn man noch ein bisschen jünger spielt, sag ich mal.
Du hast mal über deine Rolle bei, bei Fuck You Goethe gesagt, dass es eigentlich ein Glück war, dass du eine Figur hattest, die nicht so in der ersten Reihe steht, dass du sozusagen so zweite Reihe Cast bist. Warum war das denn Glück?
Das war Glück im Nachhinein auf jeden Fall, weil ich alles mitbekommen habe. Also es war natürlich sehr aufregend und ich war wahnsinnig froh und stolz, dann Teil davon zu sein. Aber ich war eben nicht so in diesem Front-Row-Spotlight wie die anderen. Und dann ist es ja schon einfach eingeschlagen wie eine Bombe und da hat keiner so richtig mit gerechnet. Und die waren ja auch alle noch sehr jung. Ich war noch mal ein bisschen jünger und das kann einen halt schon schnell überfordern. So klassisch, wie man es aus Hollywood kennt, dass man dann irgendwie erstmal gar nicht weiß, wohin mit sich.
Ja.
Und da hatte ich im Nachhinein, würde ich sagen, Glück, dass ich das so mitbekommen habe, aber eben nicht komplett durchgereicht wurde, sag ich jetzt mal, und alles mitmachen musste. So. Also da gab es ja irgendwie.
Die haben auch so Kinotouren.
Genau, Kinotouren, ne? Wo die irgendwie an drei Städten in Deutschland an einem Tag waren und halt wirklich mit dem Heli rumgeflogen sind. Und das, in dem Moment ist das mega geil, aber irgendwie am Abend sitzt du im Hotelzimmer und weißt überhaupt nicht mehr, wo du bist und kannst auch gar nicht genießen. Und ich war dann halt irgendwie in zwei Städten dabei und war so, oh, okay, cool. Und hatte zwei Interviews und nicht irgendwie 40 am Tag.
Ja.
Und habe das aber halt schon so mitgekriegt, wie anstrengend das sein kann und dass man halt irgendwie ja auch da einfach auf sich aufpassen muss, so, weil alles ist aufregend, man will alles mitmachen, aber kann halt nicht alles mitmachen und man ist schnell so überfordert und das habe ich irgendwie da ganz gut mitbekommen, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn man sich so ein bisschen zurückzieht und so ein bisschen beobachten kann.
Also es ist ja dann auch tatsächlich von da an so stetig mehr geworden. Du hattest dann kurz darauf deine erste Hauptrolle in einem Film, ich muss mal kurz nachgucken, weil der
Rock
hat viele
Heart.
Titel mittlerweile. Ja, der heißt stimmt. Aber Rock My Heart, mein wildes Herz, alles auf Sieg.
Ja, der brauchte dann nochmal einen deutschen Titel, frag mich nicht.
Das war so ein Jugendfilm, so ein Mädchenfilm eigentlich, weil es ging um ein Mädchen, die einen Herzfehler hat, aber die dann vor allem reiten will.
Ja.
Reiten als zentrales Thema, ein großer Pferdefilm. Das war dann so deine erste Hauptrolle, deine erste große Kino-Hauptrolle und so. Ich glaube, Didi Hallervorden hat da mitgespielt. Wie war das so, jetzt das erste Mal eine Hauptrolle zu erleben?
Also das war für mich der Hammer, so, weil ich hatte halt schon irgendwie ein bisschen was gedreht, aber war halt irgendwie ja immer so ein Teil von einem Ensemble oder halt mal irgendwie so eine coole Nebenrolle. Und so eine Hauptrolle, ist man halt irgendwie nochmal anders involviert und macht irgendwie anders was mit einem. Also wir haben in Köln gedreht und erstmal hatte ich halt irgendwie 3 Monate jeden Tag Reitunterricht, was schon mal echt cool ist, wenn man sowas lernen kann für eine Figur. Das ist halt auch mega cool. Also, ja. Man ist ganz anders drinne.
Aber du warst nie so ein Pferdemädchen. Also
nee. Ich war auch beim ersten Casting, das war auf dem Reiterhof und man sollte irgendwie eine Szene spielen und eben einmal aufs Pferd steigen. Und ich hatte halt irgendwie so beim Casting angegeben, dass ich halt schon öfters mal reiten war. Und dann waren da diese Mädels vor mir dran, die halt alle irgendwie erstmal so angaloppierten. Und ich ruckelte so rum auf meinem Pferd und war so, alles kein Problem. Aber ich habe dann eben von Anfang an gesagt, so ey, wenn ihr da Bock drauf habt, dann reite ich für euch 5 Stunden am Tag. Und ich glaube auch, dass ich das ganz gut lernen kann, weil die Voraussetzung ist bei Pferden halt irgendwie einfach, dass du keine Angst hast. Und die hatte ich nicht und ich hatte da voll Bock drauf. Dann bin ich irgendwie jeden zweiten Tag nach Grunewald rausgefahren und habe da irgendwie geritten und hatte auch so eine super coole Lehrerin. Und dann war halt irgendwie nochmal das Spannende, dass es um Rennpferd geht. Also ich musste dann nochmal Rennen reiten, was nochmal ganz andere Pferde sind, ganz anderer Sitz, anderes irgendwie. Aber ich fand es halt irgendwie mega cool, dass man hat sich so gefordert gefühlt. Es ist jetzt nicht so, ich lese ein Drehbuch und lerne meinen Text, sondern du musst halt dich irgendwie mit was beschäftigen. Du musst irgendwie, einerseits musste ich mich mit diesem Herzfehler beschäftigen, dann irgendwie, was ist das für ein Mädchen? Und dann irgendwie mit diesem, wie näher ich mich diesem Pferdethema?
Ja.
Und dann ist es halt irgendwie auch was anderes, wenn du jeden Tag dran bist, als wenn man irgendwie dann, weiß ich nicht, so 10 Drehtage bei einem Film hat, der 40 Drehtage hat, dann ist man irgendwie mal hier, mal da, dann ist man schon halt wieder schnell draußen. Und wenn man wirklich so jeden Tag dran ist, ich hatte dann eine Wohnung in Köln, war auch 2 Monate da, bin in der Zeit nicht nach Hause gefahren und habe halt nur das gemacht. So. Ja. Und das ist halt dann schon so richtig Passion. Du gehst jeden Tag ans Set, machst dein Zeug, fällst abends eigentlich nur ins Bett, guckst dir an, was du morgen machst und lebst halt so für dieses Endprodukt, was da rauskommt. Dir wird irgendwie auch viel mehr zugetraut und du hast schon einen sehr großen Einfluss darauf, was da am Ende rauskommt. Also klar, kommt man auch irgendwie immer noch auf Regie und Schnitt und Kamera, aber du hast ja schon irgendwie so ein Gefühl davon, was da gerade entsteht und bist irgendwie an so einem Prozess beteiligt. Und das war für mich schon irgendwie auch nochmal so ein Punkt. Also da war ich dann 19, wo ich so gemerkt habe, okay, das will ich auf jeden Fall weitermachen, weil so beteiligt zu sein an einem Projekt ist irgendwie so cool. Und da war ich schon auch echt stolz einfach danach, dass ich das so durchgezogen habe. Und das ist auch so, klar, der Film ist jetzt nicht für jeden was, aber so, ich war, fand irgendwie schon ganz cool, was ich da so gemacht habe. So zum ersten Mal konnte ich so irgendwie sagen, ach cool, ja, das war halt schon.
Also ich meine, klar, eine Hauptrolle zu spielen ist natürlich was super Besonderes, gerade in einem Kinofilm und so, sozusagen einen Kinofilm zu tragen, das ist ein ganz besonderer Reiz. Da ist dann vielleicht, also weil man könnte ja jetzt, man könnte ja, wenn man jetzt unken wollte, sagen irgendwie so, okay, du machst Victoria, du machst irgendwie Fuck You Goethe, was auch so witzig ist und cool und so, und dann machst du halt Conny der Film,
ja,
und das ist halt ja erstmal nicht in erster Linie cool.
Nee, habe ich auch gehört von Leuten, aber für mich war das halt irgendwie mega besonders, weil mir halt erstens zugetraut wurde, dass ich diesen Film trage, dann eben auch Dieter Hallervorden halt irgendwie schon ein mega alter Hase.
War der
Hase.
Cool? Man hört von dem immer so ein bisschen, cool. dass der so ein bisschen anstrengend ist.
Nee, also zu mir war der Hammer. Und der hat halt auch von Anfang an mich gesehen und war mit mir auf einer Augen. Ich dachte halt irgendwie auch, okay, ich bin jetzt halt so klein neben dem. Und der hat halt irgendwie, wir hatten so ein erstes Kennenlernen bei ihm im Kabarett in Wühlmäusen. Es war so eine Leseprobe und er hat irgendwie gleich erstmal gesagt, ich lese hier keinen Text so. Und er hat eigentlich, glaube ich, eine Stunde lang einfach nur abgecheckt, so was bin ich eigentlich für ein Mensch. Und der Regisseur, das war tatsächlich sein erster Film nach der Filmschule, der war wahnsinnig aufgeregt und ich fand es halt irgendwie voll lustig, was er da für eine Show abzieht. Und dann hat er relativ schnell gemerkt, so okay, er braucht mich jetzt hier nicht beeindrucken.
Weil du bist ja auch eine Generation 95 geboren, du kennst Diddy quasi gar nicht mehr aus dem Fernsehen.
Ja, ich kannte
so.
Natürlich schon hier Palim, aber es hat halt irgendwie jetzt nicht...
Du bist ja nicht mit aufgewachsen. So.
Nee, und ich bin jetzt auch nicht irgendwie von dem niedergekniet oder so, sondern natürlich hatte ich Respekt davor, aber irgendwie hat er relativ schnell gemerkt, ach, das ist einfach ein cooles, junges Mädchen. Und von da an war das ein super Arbeiten und ich habe auch von dem total viel gelernt. Und fand es halt irgendwie mega, wie bewusst der sich allem ist und wie wichtig dem auch irgendwie halt eine gute Arbeitsatmosphäre ist und dass alle gut behandelt werden und also es überhaupt kein Arschloch oder irgendwie so Starallüren oder so, sondern einfach, ja, irgendwie sehr, sehr angenehm. Und dann war irgendwie, natürlich war mir bewusst, dass jetzt nicht alle Menschen Pferdefilme cool finden und dass das jetzt irgendwie nicht der nächste Arthouse-Film ist, aber für mich war das halt einfach irgendwie so, ey, ich kann da so viel lernen. Ich finde auch irgendwie diese Arbeit mit Pferden ganz cool, obwohl ich mich nie so als Pferdemädchen eingeschätzt hätte. Und ich habe da einfach super viel für mich so mitgenommen und deswegen war ich irgendwie so, klar, mache ich das jetzt auch noch und den Film kann dann am Ende jeder finden, wie er will, so, aber eigentlich selbst Leute, die überhaupt nichts mit Pferden anfangen konnten, war so, ey, es war eigentlich echt ganz schön.
Ja, es wäre völlig bescheuert gewesen, den nicht zu machen, also gar keine Frage. Danach kam das Schweigende Klassenzimmer.
Auch sehr tolle Erfahrung.
Ja, großer Kontrast auch zu Rock My Heart.
Ja.
So eine historische...
Was natürlich auch mega cool ist, dass man halt irgendwie in die verschiedensten Zeiten und Genres reinschnuppern kann.
Ja.
Also der Pferdefilm war jetzt schon klassisch, wie nennt man das, Herzkino, deutscher Markt, so aufgezogen, was eben auch nochmal so ein Genre für sich ist. Dann Schweigende Klassenzimmer war eben historischer Film nach einer wahren Begebenheit mit einem ganz tollen Ensemble und einem tollen Regisseur. Und irgendwie da auch so zwischen zu switchen, ist halt irgendwie mega cool.
Ja. Und dann kam How to Sell Drugs Online Fast, die Serie der BTF, die ja unter anderem bekannt sind für Böhmermann etc. etc. Das erste Fiction-Projekt von, von denen, glaube ich. Stefan Tietze, den man zum Beispiel vom Podcast Uwe auch kennt, da ja auch, hat da ja auch viele Bücher für geschrieben. Ich habe mal mit Maximilian gearbeitet, der hat, so ein, der hat bei mir in so einem Podcast mitgespielt. Auch ein ganz toller Kollege, super Typ, wahnsinnig angenehm, mit dem auch zu arbeiten, sehr ernst bei der Sache, aber dann auch, wenn man irgendwie da zwischen den Takes sitzt, irgendwie sehr, sehr locker und sehr, sehr angenehm. Du hast gerade eben schon so ein bisschen erzählt, du durftest so mit an den, die Figuren entwickeln, durftest sogar mit in den Writers Room als Schauspielerin. Wie war das denn, ja, wie ist das, wie ist die Serie denn so, zum Beispiel von deinem Umfeld aufgenommen worden, weil die ist ja schon, also ich finde die, ich liebe die total, die war ja auch super erfolgreich auf Netflix und so, und die ist auch einfach wahnsinnig brillant gespielt, geschrieben, inszeniert, also wirklich großartiges Allround-Paket. Aber man denkt immer so, zum Beispiel deine Eltern, was haben die denn gesagt, nachdem die gesehen haben, das Kind spielt jetzt in der Drogenserie mit?
Naja, vor allen Dingen im Vorfeld war das so, man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was das wird. Ja. Also ich weiß noch, dass ich da beim Casting war und dann musste relativ schnell entschieden werden, ob das jetzt alles stattfinden, und die meinten irgendwie so, ja, wir hätten Bock auf dich. Und dadurch, dass es nur diese Serienbibel gab, war ich halt irgendwie so, ey, das kann jetzt mega cool werden oder mega Griff ins Klo. Mhm. Und es gibt ja auch wirklich eben Netflix-Serien, da siehst du dann einmal kurz, wird der mega Hype gemacht, dann hörst du da nie wieder was davon. Und ich fand irgendwie schon die BTF ganz cool, aber trotzdem, dadurch, dass es sowas eben noch gar nicht gab, also auch so dieses Format, 6 Folgen à 30 Minuten, Deutsch, Comedy, aber eigentlich auf international gemacht, super viel Screen-Content, was ja irgendwie auch, finde ich, im deutschen Film sonst immer nach hinten losgeht. Also irgendwie so.
Ich finde, wo sie es ganz gut gemacht haben, war bei Feuchtgebiete, bei der Feuchtgebiete-Verfilmung.
Ja.
Die war irgendwie, die ist da noch ganz gelungen in diesem Style.
Ja, aber so dieser klassische Tatort, wo es um Cyberkriminalität geht und du halt wirklich denkst so, Leute, habt ihr jemals am PC gesessen? Es sieht ja, also Google heißt dann irgendwie Gagel und dann tippen sie da was ein und es sieht wirklich aus wie... Also wenn meine Oma eine Grafik gebaut hätte, und dann denkt man sich halt echt so, keine Ahnung, ob das was wird. Und dann jede zweite Szene liest sich irgendwie mit, jemand schreibt parallel eine Nachricht oder es wird was hin und her geschickt. Es geht irgendwie auch ums Darknet, wo ich selber vorher so war, was ist Darknet, wie funktioniert das? Ja. Deswegen auch, das war eigentlich eher so ein Überraschungsbox, ob das überhaupt was wird. Dann konnte man es auch keinem so richtig erklären. Also es hieß auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, das ist ja eben viel zu langer Titel, aber How to Sell Drugs Online Fast, sondern es hieß Shiny Flakes, so wie dieser Originaltyp heißt, auf dem das basiert. Ja. Und immer wieder, wenn ich Leuten versucht habe zu erklären, was ich als nächstes mache, war ich so, also eine Serie, die geht um eigentlich Kids, die noch in der Schule sind, aber der eine verkauft Drogen im Darknet, ich komme zurück aus Amerika, mach Schluss mit meinem Freund, es war alles so, keine Ahnung. Ja. Und dann hat sich aber eben relativ schnell so im Arbeiten rausgestellt, so okay, das ist mega cool, da sind nur sehr junge, engagierte Leute involviert, die haben alle Bock drauf, also so, das war glaube ich so das Hauptding, alle hatten einfach mega Bock drauf, das zu machen. Ja. Wir hatten ein mega cooles Ensemble, tolle Leute auch hinter der Kamera. Dann war es immer noch so, als wir die erste Staffel im Kasten hatten, waren wir so, keine Ahnung, ob das jetzt was geworden ist. Selbst dann kann ja immer noch nach hinten losgehen. Ja. Und dann...
Ja, weil das ja vor allem eine Serie ist, die extrem von ihrem Schnitt auch lebt.
Ja, also, ja, genau. Also die BTF ist ja auch einfach mega, also es ist alles super schnell geschnitten. Es passiert super viel gleichzeitig. Es ist alles sehr laut, sehr viel, sehr knallig. Also ich weiß noch, als der erste Teaserraum rauskam und alle waren so, wow, was irgendwie so. Was gab es für Referenzen? Gibt noch so einen anderen Drogenfilm. Requiem for a Dream, haben irgendwie immer alle gesagt. Und man selber war immer noch so, keine Ahnung, ob das
ich glaube, Requiem for a Dream galt mal eine Zeit lang als der Film mit den meisten Schnitten.
Ja, ja, genau. Und sowas haben dann irgendwie mir alle mal geschickt. Und ich weiß, ich kann immer noch selber nicht sagen, wie es wird. Und dann waren wir, glaube ich, alle komplett geflasht, dass das so gut ankommt. Weil wir immer noch dachten, das versteht doch keiner so richtig. Ja. Und dann war man so völlig überfordert davon, wie das einschlägt. und in meinem persönlichen Umfeld gab es auch voll mixed feelings. Ja. So. Also es gab irgendwie teilweise die waren mega geil, sowas habe ich noch nie gesehen. Und die anderen waren irgendwie so, kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen, was ist das? Also man braucht ja auch so ein bisschen, um da reinzukommen, ja. um die Leute zu verstehen. Es ging ja auch alles in der ersten Staffel sehr schnell, dann war es gefühlt schon wieder vorbei. Und ich finde jetzt erst so in der zweiten Staffel gab es so den Raum dafür, die Person nochmal besser kennenzulernen, da so einzutauchen. Also eigentlich hätte man vielleicht direkt 2 Staffeln machen müssen, so. Ja. Weil es halt alles irgendwie so schnell ging und trotzdem so krass ankam, wo ich bis heute auch gar nicht sagen kann, was jetzt die beiden Komponenten waren, dass das irgendwie so funktioniert hat. Aber irgendwie hat es so einen Nerv getroffen.
Aber das liegt, glaube ich, ja auch daran, weil es sehr, sehr schlau gecastet war. Ich glaube, ich glaube, die eine der großen Stärken von How to Sell Drugs ist, dass wenn bekannte oder großbekannte Gesichter eingesetzt werden, dann nur sehr, sehr bewusst und sehr pointiert und so wie Bjarne Mädel zum Beispiel, ja. Der so eine geile Rolle hat.
Ja, es war tatsächlich bei mir ein Kriterium, also weil die eigentlich alle 4 Hauptcharaktere so besetzen wollten, dass man die eben noch nicht so kennt. Und dann war zum ersten Mal so, naja, aber die hat ja schon bei weil die eigentlich, glaube ich, echt so Underdogs unbedingt wollten. Und ja. Dann haben sie irgendwie so eine mega coole Mischung gefunden, finde ich. Und eben auch eben nicht so die klassischen Leute, die man schon 1000 Mal irgendwo gesehen hat, auch so in diesem Alter besetzt, haben sich irgendwie was getraut, haben auch den Leuten was zugetraut und haben irgendwie einfach so ja ausprobiert so ein bisschen.
Du hast ja dann, 2. Staffel ist ja mittlerweile auch schon raus. Du hast ja, da, ich gehe mal davon aus, dass es auch eine 3. geben wird.
Gerade fertig gedreht.
Oh, wow. Okay, alles klar. Ja. Dann erzähl uns jetzt alles, was in der 3.
Also, erste Folge.
Nee, aber ich fand das interessant, als ich dann so die Promo gesehen habe für die 2. Staffel und so. Also bei der 1. Staffel war ja irgendwie noch so, wie du gerade eben auch gesagt hast, bei Fuck You Goethe, es war irgendwie so angenehm, dass du da quasi nicht in die erste Reihe musstest. Bei der 1. Staffel waren sich auch alle noch, war auch quasi die Presse irgendwie noch gar nicht klar, was sie damit anfangen soll. Irgendwie
gab es keine Presse.
Naja, genau, ja, das war super
so,
weird.
Weißt du, wir saßen in so einem, bei der Premiere in so einem Hotel in Köln und beziehungsweise die erste Premiere hatten wir in Cannes auf diesem Serienfestival, aber auch da waren wir so Underdogs. Keiner hat irgendwie richtig mitbekommen, dass wir überhaupt da waren und dann lief die erste Folge. Und dann hatten wir so einen Pressetag in Köln und es gab irgendwie so 4, 5 Interviews, aber auch ich war so, das war jetzt unser Pressetag. Also es war der chilligste Pressetag, den ich je hatte. Auch bei der Premiere waren irgendwie nicht so richtig viele Leute eingeladen und dann war das auf einmal online und dann ging das so ab. Ja. So, und wir waren so, wir dachten, das war's jetzt, da kommt nicht mehr viel. So.
Und dann war es ja so erfolgreich, dass das sozusagen weiter beauftragt wurde. Ich glaube, wie war das irgendwie die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion in Deutschland?
Ja.
Also war quasi in Deutschland erfolgreich als zum Beispiel Dark.
Das war international sehr erfolgreich.
Genau, wo man ja sagen muss, dass lustigerweise eine deiner ersten großen Rollen in einem Film des Regisseurs von Dark war.
Genau.
Oder eines des Co-Schöpfers von Dark. Und jetzt zur 2. Staffel war dann natürlich durch die Aufmerksamkeit der ersten eine deutlich größere Promo irgendwie am Start. Und Maximilian und du als Hauptrollen seid natürlich sehr rumgereicht worden, habt viele Interviews.
Dann war natürlich leider Lockdown und wir haben alle Interviews vor unserem Screen gemacht.
Stimmt, da habe ich eins auf Spiegel Online gesehen, mit einem Spiegel Online-Reporter, der immer nur Ja-Nein-Fragen gestellt hat, was ein bisschen ungünstig war. Aber sei es drum, da hat man aber dann plötzlich schon so diesen Zirkus so miterleben können, ne? Und auch so erleben können, was es bedeutet in der ersten Reihe, also auch so sein.
Ja, das war eben so schade, weil ich glaube, wir hatten uns eigentlich jetzt dann so voll drauf gefreut, irgendwie quasi mal so abzuliefern und genau so gefragt zu sein, ja. Und dann eigentlich sollten schon im April die 2. Staffel rauskommen, dann war irgendwie, konnten die das nicht synchronisieren, weil alles zu hatte. Und dann war irgendwie so klar, okay, die deutsche Fassung steht, aber Englisch synchronisiert, Spanisch kann gerade nicht, weil selbst die Tonstudios haben zu. Dann wurde der Lockdown immer krasser und wir waren so, ey, ihr müsst es jetzt rausballern, die Leute sitzen alle zu Hause und wollen gucken.
Ja.
Und dann hatten wir eben diese ganzen Interviewanfragen und eigentlich wären wir halt irgendwie auch, weiß ich nicht, hätte es wieder so einen ganzen Interviewtag gegeben und wir wären irgendwie in Talkshows und weiß ich nicht. Und dann war eben alles so vorm Laptop. Und dann waren es schon krasse Tage, also habe ich irgendwann irgendwie so um 8 Uhr mir so mein kleines Studio aufgebaut zu Hause vom Laptop, hatte so hinterm Laptop multiple Snacks und Sachen parat und im Hintergrund hatten wir so einen komischen How to Sell Drugs Banner und dann ging es echt so teilweise bis 17, 18 Uhr mit nur so Pausen, so 10 Minuten Pausen dazwischen, aber es war halt mega cool, so, weil du hast irgendwie gemerkt, die Leute haben verstanden, was wir da machen. Die Interviews wollen, die haben halt auch wirklich Bock drauf, so, weil es ist nicht so was, okay, man macht das jetzt, weil uns wurde gesagt, das ist vielleicht gut, sondern es gab halt auch eigentlich nur Anfragen von Leuten, die es schon gut fanden und die jetzt wissen wollten, wie es weitergeht. Das heißt, es waren irgendwie auch ein bisschen spannendere Fragen. Und da kann man es dann irgendwie ganz gut genießen, so, wenn man dann wieder, ja.
Du bist ja in Berlin aufgewachsen. Also bist du in München geboren, aber in Berlin aufgewachsen. Kennst seit deiner Kindheit den Prenzlauer Berg in- und auswendig. Kennst dich auch in Berlin aus. Darfst,
hier in Pankow zur Schule gegangen.
Ah ja, hier stimmt. Hier aus Karl von Ossietzky in Pankow. Okay, du durfst mit 15 nicht alleine in Neukölln mit der Bahn nach Hause fahren, aber sei es drum. Also
war trotzdem, hallo Mama, ich war auch teilweise trotzdem nachts in Neukölln unterwegs. I'm really sorry.
Aber nicht bei uns, das möchte ich ja nicht.
Nein.
Aber also bist du auf jeden Fall in dieser Stadt groß geworden, die so groß ist, die so großflächig ist, die diese Freiheit hat, diese breiten Straßen hat, eine Stadt der Freaks ist und der Kaputten auch. Also hier sieht man ja menschlich auch manchmal Dinge auf der Straße, die man auch zum Teil gar nicht sehen will, aber man kriegt das hier so alles mit. Aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig große, offene, freie Stadt. Und bist jetzt freiwillig aus freien Stücken, weil du es wolltest, nach München gezogen.
Ja.
Nichts gegen den Englischen Garten, wunderschön. Aber was hat dich da geritten?
Also so ein bisschen war es so, ich weiß nicht, wenn man aus Berlin ist und hier aufgewachsen ist, dann versteht man halt auch irgendwann den Hype nicht mehr so richtig. Also so, ich liebe Berlin, aber es ist halt auch nichts mehr so krass Besonderes. Und dadurch, dass ich schon immer oft woanders gedreht habe, habe ich irgendwie auch sehr genossen, in fremden Städten zu sein und die so zu erkunden und auch mal zu genießen, wenn es nicht so eine große Stadt ist. Und ja, irgendwie.
Aber du hättest ja zum Beispiel Köln auch gegeben.
Ja, Köln mag ich super gerne, also von den Menschen her und alles. Und also wir haben da ja jetzt immer für Netflix gedreht, mega cool. Aber München war dann irgendwie, also weiß nicht, ein bisschen war es auch in Berlin, kann ich nicht so gut runterkommen. Also selbst wenn ich frei habe, ist halt hier immer 1000 Sachen, die man machen kann. Und heute kannst du den treffen und da gibt's noch das. Also jetzt gerade ein bisschen weniger, aber es gab irgendwie immer noch 5 Möglichkeiten. Und dann, selbst wenn man dann irgendwie eigentlich voll Bock hat, zu Hause zu bleiben, ist man irgendwie immer so ein bisschen halt so Hummeln im Hintern. Und dann, ich kam immer hier nicht so richtig runter und dann bin ich eigentlich immer weggefahren, wenn ich frei hatte. Und dann dachte ich so, aber eigentlich ist es doch auch cool, wenn man einfach mal zu Hause abhängt, wenn man frei hat und es so voll genießen kann. Und dann dachte ich irgendwie einfach, ich probiere das mal aus. Und jetzt natürlich absurderweise drehe ich die ganze Zeit hier und bin überhaupt nicht da. Aber deswegen so ein bisschen war ich auch, eigentlich ist egal, wo ich wohne, weil dann bin ich eh immer woanders zum Drehen. Und Hauptsache, man hat ein schönes Zuhause und fühlt sich irgendwie wohl.
Es ist so, ich habe auch festgestellt, ich bin ja aus Köln irgendwann weggezogen, habe auch schon an ganz vielen Orten gelebt und so. Aber
du hast auch mal in München gewohnt, oder?
Ich habe auch in München gewohnt, ich habe da studiert an der Filmhochschule.
Wie fandest du es?
Ich habe es sehr gemocht, aber nach 4-5 Jahren war es zu Ende erzählt.
Ja, das habe ich auch von Anfang an nicht so. Ich glaube nicht, dass ich hier für immer wohnen werde, aber gerade finde ich es ganz schön.
Aber was ich so schön finde daran, und ich liebe Köln über alles, das ist für mich die tollste Stadt der Welt. Aber ich habe überhaupt kein Interesse mehr daran, da hinzuziehen, weil ich das mittlerweile total liebe, in meine Herzens- und Lieblingsstadt als Gast zu kommen.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich da
hinkomme. Das habe ich gerade so ein bisschen mit Berlin. Ich liebe das, hier zu sein, aber so in kleinen Dosen.
Genau.
So,
und dann irgendwie immer so, sich auch richtig aussuchen zu können, wen man besucht und was man macht.
Und halt auch alles mitzunehmen. Also gerade irgendwie bin ich dann auch so, klar, jetzt gehst du da noch kurz hin, triffst den noch kurz, weil es ist dann halt irgendwie so kurz und man muss nicht irgendwie so, ich muss so ein bisschen aufpassen, sondern nee, einmal so die volle Dosis und dann kann man irgendwie auch sich wieder verkrümeln und muss eben nicht überall dabei sein. So.
Du machst nur das, was du an deiner Stadt liebst. Das ist irgendwie so das Geile daran.
Ja.
So, nicht, gibt nicht diese Zwischenphasen, wo man sich irgendwie langweilt. Jetzt ist ja die Frage, um mal so ein bisschen auch die Stellung deiner Eltern einzunehmen, Psychologie und Soziologie angefangen hast zu studieren. Was ist denn, nehmen wir mal an, du kommst in ein Alter, wo du ein Spielalter hast, für das du nicht mehr besetzt wirst. Hast du irgendeine Idee, was du machen könntest oder machen wollen würdest? Oder gibt es vielleicht sogar schon was du machst, was nicht Schauspielerei ist?
Also auf jeden Fall was im Filmkosmos. So, ich habe jetzt so die letzten Jahre gemerkt, umso mehr man da drin steckt, umso mehr merkt man, was es da noch für 1000 coole Positions gibt. also gerade eben so Drehbuchentwicklung, Writer's Room, Produktion. Also ich habe auch jetzt viele Freunde, die irgendwie Produktion studieren oder eben ihre eigenen kleinen Filmchen machen. Und wenn man eben dann auch schon öfter an so Sets mit war, dann checkt man das eben irgendwie so ganz gut. Und ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, es muss irgendwas in diesem Filmkosmos sein, weil ich den so liebe und der mich so fasziniert und ich so gerne ein Teil davon, also am liebsten würde ich immer, wenn ich nicht selber vor der Kamera stehe, halt irgendwie noch am Set mit rumwuseln und irgendwas machen, so, weil ich das einfach so, diese Atmosphäre auch so liebe und wie alle, so man schafft zusammen was, ja. Deswegen habe ich auch schon immer voll gern einfach nebenbei so Studentenfilme und so gemacht, weil man halt irgendwie immer so einen kleinen Mikrokosmos schafft für so ein paar Tage, ja, und alle alles geben und komplett den Rest vergessen und man irgendwie immer halt sowas Magisches schafft. So, ich finde es immer so, egal wie kurz oder lang der Film ist, du schaffst irgendwie sowas mega Cooles. Deswegen, egal wie oft ich noch irgendwo vor der Kamera bin, es wird auf jeden Fall noch was hinter der Kamera geben, was ich mache.
Und glaubst du, dass du das ohne weiteres könntest? Also oder blutet dir denn nicht vielleicht ein bisschen das Herz, wenn du dann nicht mehr vor der Kamera stehst?
Ja, im Idealfall ist es natürlich ein Mix aus beiden. Ja, ja. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mitschreibe, dann würde ich natürlich auch immer mir eine Rolle mitschreiben. weil wer kann
so
besser...
So einen super exotischen Dialekt, den nur du kannst.
Ja,
so da rein,
nee, aber ich habe halt jetzt schon öfters so gemerkt, wenn man irgendwie so in die Drehbuchentwicklung mit involviert wird oder auch so im Writers Room, dann ist es natürlich schon eigentlich eine sehr coole Perspektive, wenn man auch sagen kann, wie sich das dann anfühlt, also wie es dann tatsächlich ist in der Umsetzung. Ja. Deswegen war das für mich so ein Knall, wo ich so dachte, so, hä, warum machen das eigentlich nicht viel mehr Leute? Beziehungsweise jetzt merke ich, wo ich mich damit beschäftige, dass das viele Leute, viele Schauspieler auch schreiben und Drehbücher mitentwickeln, weil du natürlich schon das sehr gut irgendwie mindestens eine Person, vielleicht auch andere oder auch wie die so in Beziehung zueinander sind, ganz gut beurteilen kannst. So. Und ich glaube schon, nur hinter der Kamera würde mir schwerfallen, aber mal so für ein Projekt fände ich das auch mega cool, wenn du irgendwie nicht dir den Stress machst, die ganze Zeit noch äußerlich und körperlich präsent zu sein, sondern wenn du wirklich mal nur so anders involviert sein kannst. Und gerade so eben schreiben und entwickeln, also weil ich auch privat so krass viel lese und gerne, ist das sowas, wo ich sage, das wäre schon cool. Und wenn man dann irgendwie auch so viele Produktionen kennt und manchmal auch so schon von den Babyschritten so Projekte mit betreut, dann ist das auf jeden Fall was, wo ich sage, so, das wäre ganz cool.
Ja, so interessant, dass du sagst, Schreiben, Drehbuchentwicklung oder Produzieren oder so, aber das anscheinend Regie gar nicht so.
Also sehr gerne, aber noch nicht jetzt. Ja. Also ich weiß nicht so, bevor ich nicht, also ich finde, da musst du schon sehr, sehr viel Erfahrung und Selbstvertrauen haben und sehr genau wissen, wer du bist und was du willst, um andere Leute anzuleiten aus einer Perspektive, wo du eigentlich sonst angeleitet wirst. So, ich lebe schon auch davon, dass dir eben was gesagt wird und du setzt es dann um. Also so dieses Ping-Pong von Feedback kriegen und machen. Deswegen bin ich immer so, wenn ich das nicht hätte, beziehungsweise wenn ich die Person für mich selber sein muss oder für andere Personen, ja, noch not now. Also cool, wenn es Leute schon machen und da so den Drang haben, aber mindestens noch 10, 15 Jahre, ich sagen würde, so, das mache ich jetzt mal.
Du bist echt immer so krass vernünftig, ne? Du bist voll die Vernunft.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich sag ja jetzt schon so, ich hätte voll Bock, ein Drehbuch mitzuschreiben. Aber ich finde, das ist, also Menschen, ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn du was gesagt bekommst. So. Ja. Und dass da einen Ton zu haben und eine Vision, du hast ja schon eigentlich gefühlt einen fertigen Film vor Augen, wenn du da die Menschen anleitest und was die alles auf dem Schirm haben. Also von Kameraschnitt, eigentlich auch immer den ganzen Film mit im Kopf, so, ich krieg das ja schon viel mit und was da so auf deinen Schultern liegt, so. Brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal, also vielleicht mal so ein 3-Minüter oder so zum Ausprobieren, aber auch dann so, dass den erstmal niemand sehen muss und so. Ich habe halt auch echt schon viele Filme mitbekommen, die voll in die Hose gegangen sind und das war dann oft, weil man einfach noch nicht so genau die Vision vor Augen hatte und dann kommen die am Ende nie raus, kriegt auch niemand mit, ist okay, aber deswegen muss das nicht sofort sein.
Du hast auch gesagt, du willst dir keine, nach Möglichkeit guckst du dir am Set keine Szenen an.
Ja, nee, kann ich gar nicht.
Also auch so Muster, es gibt ja auch immer so beim Bergfest irgendwie Muster zeigen oder so, da bist du, gehst du dann auch raus, oder?
Also bei unserer Serie habe ich das immer gemacht, weil es einfach so extrem lustig war, weil es halt einfach auch so viel schief gegangen ist und weil ich auch so gerne den anderen zugucke. Aber so meine Szene ist schon immer so.
Aber ich finde das ja gut, weil ich habe zum Beispiel etwas, was ich an der Filmhochschule gelernt habe oder was ich ja mitgenommen habe, ist, dass es extrem kontraproduktiv ist, Schauspielern Szenen zu zeigen, die sie gerade gedreht haben, weil das einen
als Schauspieler... Also manchmal werden einem ja so Szenen gezeigt, weil es zum Beispiel um so Sachen wie Timing geht und
Technik
oder so.
Geht, genau. Ja, aber
und selbst da merke ich schon, ab dem Moment, wo ich sehe, was ich gerade gemacht habe,
so
denke ich halt nur noch darüber nach, meine Mütze sitzt aber ein bisschen schief und irgendwie gucke ich so latent nach links und, ne, und es gibt eben nicht mehr so diesen Spiegel von, da ist eine Person, die guckt sich ganz genau an, ich vertraue der im Idealfall so, dass ich keine Ahnung was machen kann und die weiß schon, ob das stimmt, sondern du bist halt nur noch am Selbstanalysieren, deswegen so, gibt ja extrem viele Schauspieler, die halt Regie machen und selber mitspielen, irgendwie noch die Hauptrolle, ich bin so, wie könnt ihr mitspielen, dann euch hinter die Kombo setzen, euch das angucken, was ihr gerade gemacht habt und ohne dann eigentlich die ganze Zeit nur zu denken, Fuck, da habe ich aber das und das. Also.
Jetzt nimmst du ein Stück von dieser Freiheit, weil man sich ja sozusagen, dass die Arbeit des Schauspielers ist ja ein Vertrauensverhältnis gegenüber dem Regisseur.
Ja.
Ich gebe mich in deine Hände, du machst es, du weißt,
wo es hin soll. Und im Idealfall ist halt irgendwie eine Szene im Kasten und du hast irgendwie so cooles Feedback bekommen, dass du denkst, ey, es hat sich gut angefühlt und da wird was Cooles draus. So. Ohne, dass du dir das einmal angeguckt hast oder ohne, dass du nach jedem Text denkst, ah, fuck, irgendwas stimmt gerade nicht so, sondern durch so ein Miteinanderarbeiten, natürlich auch mit den anderen Schauspielern, vertraust du eigentlich allen Leuten da blind und machst halt irgendwie einfach so, wie damals, als ich irgendwie improvisiert habe beim Schauspielunterricht oder so. Sondern natürlich gibt es dann einen Text und eine Szene und ein Surrounding, aber ohne die ganze Zeit alles zu analysieren und sich selbst so zu beobachten und so, das ist dann irgendwie.
Ein bekannter Regisseur, ich weiß gar nicht, ob der heute noch so bekannt ist, aber der war, in den 90ern war der eine Riesennummer oder war der einer der coolsten Regisseure in Deutschland, hat mir mal erzählt, dass er quasi so als Ritual sich an jedem Set verliebt und auf jedem Set, auf dem er arbeitet, immer mit irgendwem eine Affäre hat. Hast du auch so Rituale am Set?
Nein. also verlieben im Sinne von, dass man so zur Family wächst.
Weil das ist nämlich, das ist glaube ich für Leute, die das nie gemacht haben, so krass nicht nachvollziehbar, wie extrem man zusammenwächst an so einem Set. In sehr kurzer Zeit schon.
Ja, ich habe das oft also mit jemandem von der Maske oder vom Kostüm, weil die einen einfach sehr früh morgens schon sehen und als letztes abends, dass sich da so Freundschaften bilden oder so Connections, die einfach sehr schnell sehr, sehr eng werden, weil man sich halt wirklich in den besten Momenten und in den schlimmsten Momenten erlebt und irgendwie sehr schnell sehr vertraut wird. Also allein schon, wenn halt da irgendwie jemand dich verkabeln muss und irgendwie dauernd an dir rumfummelt und ne, und dann irgendwie hast du mal irgendwie schlecht geschlafen oder es ist noch sehr früh und dann kotzt man sich so beieinander aus und da entstehen halt irgendwie Situationen, die man sonst nicht so schnell hätte, wenn man sich irgendwie irgendwo kennenlernt. Und dann natürlich auch oft mit anderen Schauspielern, aber auch gar nicht immer. Aber natürlich, so was wie jetzt bei unserer Serie, das ist dann schon, da waren auch über 3 Jahre immer eigentlich wieder die, würde ich so sagen, 90% der gleichen Leute mit dabei. Das ist dann schon einfach irgendwann wie nach Hause kommen. So. Und jetzt dann beim Ende von der 3. Staffel, wo irgendwie nicht klar ist, ob es jemals weitergehen wird, es war schon richtig, richtig, es hat sich angefühlt wie so Schluss machen. Ich habe am nächsten Tag ich saß irgendwie im Zug nach Berlin und ich hatte so richtig wie Heartbreak. Ich war so, es hat sich angefühlt, als hättest du mit mir Schluss gemacht. Und er so, ja, same. So, so schlimm wie Liebeskummer. Weil man irgendwie so krass die ganze Zeit aufeinander hängt und jeden Scheiß miteinander erlebt.
Ist auch, heutzutage macht Netflix immer nur noch 3 Staffeln. Ne? Deswegen ist man da so unsicher, ob es nach einer 3. Staffel weitergeht.
Ja, also bei uns ist auch ein bisschen so, die Story ist eigentlich auch fertig erzählt. Ja. Deswegen ein bisschen ist es auch so, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist vielleicht. Manchmal, es gibt ja auch so Netflix-Serien, die haben dann so 8, 9 Staffeln.
Ja, ja. Und dann haben die eigentlich gar nichts mehr zu erzählen.
Genau, und eigentlich ist man ab der 3. so, hätte ich mir jetzt sparen können. Hm. aber natürlich würde man am liebsten für immer weitermachen. So. Das ist auch das Einzige, warum ich Bock hätte auf irgendwie sowas wie Modern Family oder so, wo es halt dann wirklich einfach die mitspielen, seit sie klein sind, weil man halt immer wieder weiß, okay, man sieht sich wieder.
Ich finde das ganz interessant, wenn man dich googelt, gibt es irgendwie gerade eine DPA-Mail, weil du DPA ein Interview gegeben hast und die haben das einfach an alle Outlets weitergegeben, deswegen hat jeder die gleiche Überschrift. Das ist ja immer so bei solchen Geschichten. Aber du hast gesagt, dass es gerade jetzt extrem strange ist zu drehen, weil durch diesen Corona-Gedöns und so alle am Set so Masken aufhaben müssen und zwar alle, die nicht spielen. Also das gesamte Team, die hinter der Kamera sind, also die, die du die ganze Zeit anguckst als Schauspielerin, stehen alle mit Masken vor dir. Und da hast du irgendwie erzählt, dass das extrem strange sei, so zu arbeiten.
Ja, also natürlich gewöhnt man sich auch auf eine gewisse Art und Weise dran, aber es ist halt wirklich so, dass dir irgendwann auffällt, krass, manche von den Leuten habe ich einfach noch nie ohne Maske gesehen. Und es ist ja wirklich einfach so nur ein Viertel von einem Gesicht. Ja. Und ich hatte das jetzt schon mehrmals, dass du irgendwie ans Set kommst, wo du noch niemanden kennst und dann machen die Leute einmal kurz so den hier und sind so,
und
hallo, damit
Mund.
Du weißt,
ach so, ja.
Wer ich bin. Und dann geht die Maske wieder hoch und dann für den Rest der Zeit musst du dir das immer so mit dazu vorstellen. Aber eigentlich ist es was komplett anderes irgendwie. Und du bist ja dann eben schon, verbringst sehr viel Zeit miteinander. Und eigentlich ergeben sich eben so Momente, wo man irgendwie alle mal warten und rumhängen. Und dann erfährt man irgendwie, dass der Tonmann privat auch, weiß ich nicht, Koch ist oder nicht. Also es entstehen einfach Situationen und man ist immer wieder so geflasht von den Leuten, was die sonst so machen. Ja. Das passiert halt jetzt nicht mehr so richtig. Weil eigentlich bist du die ganze Zeit darauf bedacht, Abstand zu halten, draußen zu sein, nicht zu viel miteinander abzuhängen. Dann sind wir Schauspieler auch die Einzigen ohne Maske. Das heißt, wir distanzieren uns noch mal mehr. Und es gibt eben halt nicht mehr so, oder auch irgendwie so, eigentlich gibt es immer, am Feierabend steht irgendwie ein Kasten Bier und man hängt noch irgendwie bei den Beleuchtern rum so. Ja. Und jetzt ist immer so, ganz schnell ins Auto und wegfahren und niemanden berühren. Und das macht halt, killt halt schon irgendwie so ein bisschen so dieses familiäre Umfeld. Und gerade wenn man dann irgendwie so was Frisches anfängt, dann hat man halt nicht so schnell dieses Family-Gefühl, sondern ist so alles so vorsichtig beschnuppern. Und entweder man kennt dann eben schon Leute, da ist man dann so, ach, ich weiß ja, wenigstens kenne ich dich, aber sonst kommt man Menschen irgendwie gar nicht mehr so schnell so nah. Will man ja auch nicht.
Das ist so krass, weil die Filmproduktionen jetzt gerade so eine Ultra-Verantwortung haben, weil wenn einer am Set positiv getestet wird, liegt der ganze Dreh brach.
Ja, und
so ein
versichert
kostet
eben
halt
keiner mehr Produktion. Ja. Also das ist, die sind halt dann wirklich, ich glaube, so die sagen alle so, einen Tag können die sich leisten und ab dem zweiten Tag ist es eigentlich, sind es so krasse Summen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt, man ist so, ja, aber ich habe das auch neulich versucht, jemandem zu erklären, die waren so, ja, aber die Orte habt ihr doch und das Equipment ist auch ausgeliehen und ne, aber es ist so, nee, also das sind so viel Geld an einem Tag und dann musst du dich halt echt darauf verlassen, also wir werden eben alle 3 Tage getestet und dann musst du dich eben darauf verlassen, dass die Leute zwischendurch eben keinen Scheiß bauen oder am Wochenende kurz, weiß ich nicht, wohin fliegen und 1000 Menschen treffen.
Am Wochenende nicht auf einen illegalen Rave gehen.
Zum Beispiel. Oder irgendwo auf dem, weiß ich nicht, Malediven fliegen. Weil dann bist du halt echt aufgeschmissen.
Ja. Was glaubst du, was noch kommt? Was glaubst du, was, also ich meine, drehst jetzt gerade auch wieder oder hast jetzt gerade wieder irgendwas abgedreht hier in Berlin, so ein ZDF-Film und so. Was ist, also erstmal würde ich gerne wissen, was du glaubst, was noch kommt. Und dann will ich natürlich wissen, was du hoffst, was noch kommt.
Also sind es 2 unterschiedliche.
Also sehr. Also was glaubst du, was so in nächster, was auf dich so zukommt?
Gerade bin ich wirklich jeden Tag so, keine Ahnung. Ich glaube, ich war noch nie so, ich bin eigentlich sehr planungsbedürftig. Ich liebe es zu planen. Ich liebe es jetzt schon zu wissen,
das,
was.
Wenig überraschend.
Was nächstes, ich glaube, es ist ein bisschen mein Sternzeichen, bin durch und durch Steinbock. Die lieben es zu planen und zu wissen, was los ist. Und dadurch, dass es eben auch schon immer ich so selbstständig war und so, ist es so für mich voll wichtig zu wissen, was kommt. Und wenn man eben auch einen Beruf macht, in dem man so fremdbestimmt ist, also ich warte darauf, dass jemand sagt, ich habe Bock mit dir zu arbeiten. Mhm. Sonst kann ich nichts machen. So in jedem anderen Beruf schickst du also natürlich kann ich auch irgendwie mich Kassern vorschlagen oder so, aber eigentlich in meiner Position warte ich darauf, dass jemand mit mir was machen will. Und dadurch ist man so fremdbestimmt und lebt irgendwie so davon, dass man wenigstens sich so ein bisschen was bauen kann, wo man weiß, das ist fix. Und jetzt ist ja natürlich gerade nochmal gar nichts fix, weil irgendwie eh alles abgesagt wird. Ja. Das heißt, ich bin wirklich, glaube ich, zum ersten Mal so in meinem Leben, dass ich keine Ahnung habe, was nächstes Jahr stattfindet und was nicht. Also wirklich keine Ahnung, keine ja. Ahnung. Und sonst war es wenigstens immer so, dass ich im Januar wird eh nichts gedreht, dann fahre ich da weg. Jetzt kann man nicht mal wegfahren. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich glaube, was kommt. Deswegen ist so, weiß ich nicht. Was ich hoffe, was kommt, ja. Sind auf jeden Fall coole Projekte, coole Rollen, in die ich mich selber mit einbringen kann, dass mir weiterhin irgendwie so viel zugetraut wird und dass man irgendwie gesehen und wahrgenommen wird auf die Art und Weise, wie man irgendwie selber gerade das Gefühl hat, dass es ist und dass ich überhaupt irgendwie einfach arbeiten kann.
Aber gibt's irgend so ein Wunschprojekt, irgendwas, wo du sagen würdest, boah, da wäre ich wahnsinnig gerne dabei?
Ja, ich bin ein bisschen abergläubisch, wenn sowas ausspricht, dass okay, dann verstehe. Nicht mehr stattfindet.
Dann sprechen wir es nicht aus.
Aber
gab's schon mal was du nicht bekommen hast, was du irgendwie machen wolltest?
Ja, einmal. Also einmal so, dass es oft habe ich mich geärgert, habe aber im Nachhinein den Film gesehen und habe gedacht, ey, alles genauso.
Ja, sehr gut.
Und einmal hatte ich das, dass ich wirklich so, das wäre schon cool gewesen. Aber meistens fügt sich alles so irgendwie, wie es sollte und man ärgert sich kurz, aber dadurch kommt dann in dem Zeitraum genau was anderes, was man sonst nicht hätte machen können. Deswegen irgendwie bisher ist es immer ganz gut gegangen, aber gerade kann man sich ja irgendwie auf nichts mehr verlassen. Ich würde hoffen, dass so ein Projekt kommt, wo ich irgendwie von Anfang an mit am Start sein kann, also von der Feder quasi an, bis es geschrieben wird, bis in die Umsetzung.
Ja.
Grüße gehen raus ans Universum.
Ja, sehr gut.
Du weißt, was gemeint ist.
Lena, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, dass du mir so Rede und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, dass du wiederkommst, wenn du so 2-3 Uni-Filme gedreht hast.
Ja,
dann können wir da wieder ansetzen und weiter darüber reden. Also du bist jederzeit herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn du wiederkommst.
Ja, vielen Dank.
Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir freuen uns jetzt alle auf die dritte Staffel How to Sell Drugs und auf alles, was du noch machst. Ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Dasein und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei der Nils Burkeberg Erfahrung und bis dahin macht's gut. Tschüss.
Die Nils Burkeberg Erfahrung. Von und mit Nils Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg. Die Nils Burkeberg Erfahrung.